Lecker. Wer ist eigentlich dran?
Na du!
Oh.
Willkommen bei Quality Downtime. Wir verkürzen die Wartezeit auf euren nächsten Spieleabend mit unserem Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Quality Downtime, eurem Podcast für die lange Zeit zwischen den Spieleabenden. Und damit eure Downtime nicht zu lang wird, sind wir heute wieder für euch da, und zwar vollzählig. Wir haben dabei einmal die Lisa.
Hello.
Den Daniel.
Moin.
Peter.
Auch moin.
Und Dennis.
Hallihallo. Und den Thomas natürlich auch.
Ja, da bin ich. Ja, wir haben heute wieder eine schöne Folge mit einem tollen Thema, was Daniel uns gleich vorstellen wird. Allerdings habe ich noch eine kleine Frage vorab. Was habt ihr eigentlich in letzter Zeit gemacht? Also bei mir war es so, wir nehmen gerade in einer Zeit auf, in der gefühlt alles einfach viel zu warm ist. Und mich würde einfach mal interessieren, wie habt ihr denn eure Zeit vertrieben bei 40 Grad im Schatten? Also gestern hatten wir die und es war einfach nur total furchtbar. Habt ihr trotzdem Brettspiele gespielt oder habt ihr irgendwie eure Zeit anders vertrieben? Peter sagt.
Gestern habe ich tatsächlich keine Spiele gespielt. Gestern abends, als es ähnlich warm war, habe ich ganz brav zwei Spiele gespielt. Gestern hatte ich die Rollläden unten und versucht, die Temperaturen in der Wohnung so unter 30 Grad zu halten. Das hat nur so semi-gut geklappt. Dann habe ich mir überlegt, weißt du was, ich gehe raus und drehe eine Runde mit der Mofa. Dabei ist mir aufgefallen, das Rücklicht geht irgendwie nicht. Daraufhin hatte ich die grandiose Idee, schraube ich doch mal das halbe Ding auseinander und finde raus, woran es liegt. Ich war immer so gefühlt 10 Minuten draußen, dann habe ich so geschwitzt, dass ich dachte, nee, das ist eine Kackidee. Bin wieder reingegangen, habe mich abgekühlt und wieder raus.
Okay.
Und ich sage, Rücklicht geht noch immer nicht.
Okay.
Nee, ich bin dann halt ohne Rücklicht gefahren, war ja hell.
Ja, okay. Ja, cool. Dennis, was hast du so gemacht?
Ich habe leider nicht spielen können, aber ich habe es in meiner Kellerwohnung glücklicherweise halbwegs aushaltbar. Also das, ich traue mich ab und zu mal nach draußen und freue mich jedes Mal, wenn ich wieder reinkomme und mir dann so eine kühle Luft direkt mich empfängt. Allerdings merke ich auch, das hält nicht mehr ewig. So langsam, aber sicher wärmt sich sogar die auf. Naja, mal gucken. Es soll ja wieder sich ein bisschen abkühlen zumindest, wobei abkühlen auch wieder relativ ist, aber ne, nicht mehr 40, sondern irgendwie dann 29 oder so.
Eben, echte normale Sommertemperaturen. Daniel und Lisa, habt ihr irgendwas gemacht?
Ja, also wir spielen tatsächlich auch noch so gut wie jeden Abend, wenn sich das ergibt. Wir haben es auch ein bisschen einfacher natürlich, wir müssen da keine Leute, keine großen Gruppen einladen, sondern haben halt uns. Und wir schaffen es eigentlich ganz ordentlich, dass die Bude noch etwas kühler bleibt. Da kommen zuletzt halt ein paar kleinere Kampagnenspiele auf den Tisch. Und ganz passend eigentlich am Freitag Partie Puerto Rico, das richtige Feeling zu haben.
Oh ja.
Blöderweise waren unsere Mitspieler, haben die gemerkt, dass die ihre ganze Wohnung, also das ganze Haus offen gelassen haben, weil es ja so schön sommig war. Und irgendwann hat es dann plötzlich angefangen zu gewittern und stark zu regnen. Da mussten sie dann relativ schnell abhauen. Aber ja, nee, wir schaffen es eigentlich jeden Abend noch ein bisschen was Kleines zu spielen.
Okay.
Ich habe tagsüber hauptsächlich Cozy Stickerville gespielt. Du musst zwar ein bisschen nachdenken, aber es ist trotzdem aushaltbar bei den Temperaturen, da so ein paar Sticker zu kleben.
Definitiv.
Die denn bei dem Wetter überhaupt oder schmilzen die nicht einfach?
Leine. Wir hätten gar keinen Klebstoff mehr gebraucht, die Sticker, glaube ich.
Einfach nur der Schweiß, weißt du, so der das dann so da drauf klebt.
Genau.
Ja, cool.
Kriegst du dich konzentrierter gerade beim Solospielen? Bei mir ist neulich aufgefallen, ich habe das auch ein bisschen Solo gespielt und ich habe dann teilweise, wenn ich so zwei Partien ineinander gemacht habe, vergessen, dass es ja teilweise Einstiegsregeln gibt immer für das neue Szenario. Weißt du, weil ich so irgendwie in diesem Flow war, einfach mischen, weiter geht's, nochmal nächsten Karten hinlegen und so. Und da ist so, ach egal, das passe ich jetzt wieder an.
Nee, ich habe tatsächlich dran gedacht, weil ich mir nach jedem Jahresende dachte, ich hoffe, das nächste Jahr fängt besser an. Ah, warte, ich guck mal, ob es beim Aufbau irgendwie was Cooles gibt. Nicht, dass das Jahr immer schlecht war, aber man möchte irgendwie so viel schaffen, alles irgendwie sehen, was nicht geht. Und deswegen hatte ich immer so ein bisschen die Hoffnung, dass beim Jahresaufbau dann etwas kommt, was mir dabei hilft, doch ein bisschen mehr noch zu entdecken.
Ja, ich habe dann nämlich teilweise auch vergessen, mir die Ressourcen zu nehmen. Ich habe dann vielleicht nach hinten raus einfach nochmal so ein paar Sachen gemacht. Einfach mal aus dem Bauch raus, wird schon passen.
Es ist ja immer noch dein Spiel, ne? Also insofern, ja, solange du damit glücklich bist.
Eben.
Ich denke auch. Wie hast du dich denn durch die Hitze gekämpft?
Ja, also Freitag war auch, also wir hatten einen Spieleabend. Ich organisiere ja einen Spieleabend bei uns hier im Dorf. Und ich habe schon gedacht, es kommt keiner, weil das Wetter ja wirklich extrem war. Aber trotzdem sind einige Leute gekommen. Ein Pärchen hat sogar Eis mitgebracht. Das heißt, wir haben so mit dem Eis reingestartet in den Spieleabend. Da war es schon mal so ein bisschen runtergekühlt. Aber der Raum hat sich natürlich mit den Leuten da drin auch nochmal extra aufgewärmt. Und du konntest die Fenster einfach fast nicht aufmachen, weil auch super viele Mückchen da waren. Und es gab nur zwei Fenster mit Fliegengittern. Ich hatte aber vorab gesagt, bitte bringt Ventilatoren mit, wenn ihr die habt. Und dann haben wir in den ganzen Raum überall Ventilatoren aufgestellt. Und dann haben die uns gut um die Ohren geblasen.
Ein Kartenspieler.
Ja, so stark waren die Ventilatoren dann doch wiederum nicht. Aber das wäre natürlich lustig gewesen, wenn du nur so was mit schweren Komponenten hättest spielen können. Weil sonst alles irgendwer.
32 heb auf, also das Spiel des Abends.
Ja, genau. Ja, naja. Weißt du, ich habe mir einen Sub gekauft. Ich war heute am See und habe mit dem Stand-Up-Paddle mal versucht zu paddeln. Und das war wirklich gut gegen die Hitze. Heute ist ja wieder so ein bisschen erträglich, nur leicht über 30 Grad. Und dann so über den See gepaddelt, das war schon angenehm. Seelenfreilingen bei uns ist so 40 Kilometer weit weg und das Wasser war wirklich, wirklich angenehm. Ich bin da erst so ein Schisser, ich mag das nicht, wenn Wasser kalt ist, ist mir egal, wie warm das ist. Ich brauche das so ein bisschen warm und das war wirklich okay. Also ich bin da reingegangen, es war weit über 20 Grad, wahrscheinlich so 25 Grad jetzt schon und das war wirklich gut. Ich bin freiwillig da reingegangen, das passiert nicht oft.
Und du hast tatsächlich noch einen Platz am See gefunden?
Ja, das ging tatsächlich, sogar noch im Schatten. Und das war, wo wir angekommen sind, auch echt wichtig. Sonst wärst du direkt eingegangen.
Das wäre hier nicht möglich. Ich habe es versucht. Ich bin wieder umgedreht, weil Parkplatz wäre 2 Kilometer weit entfernt gewesen, die ich da durch die Sonne hätte laufen müssen. Nein, dann fahre ich wieder nach Hause.
Ja, nee, das ist hier schon echt gut organisiert. Auch das Parken kostet 4 Euro pro Tag. Das ist also total moderat und so. Die Liegewiese ist riesig. Auch um den See drumherum gibt es noch die ein oder andere Stelle. Und kann man nur empfehlen. Ist super schöne Wasserqualität, der See in Freilingen. Also wer da mal dran vorbeikommt, kann sich das gerne angucken. Schöner kleiner Stausee. Naja.
Also unser Sub versauert quasi leider seit ein paar Jahren, weil wir nicht mehr so richtig dazu gekommen sind. Aber ich glaube, See wäre momentan eh keine gute Alternative, weil wir mit dem Neugeborenen ja nicht so richtig wirklich viel in die Sonne oder auch in die Hitze wollen. Der ist also mehr dann eher so Homebase gewesen. Was aber gar nicht schlimm ist, weil wir irgendwie mehrere Wasserspielzeuge für den Garten haben. Das heißt, wir haben den ganzen Tag über eine Wasserspiele gemacht mit dem größeren Sohn. Von daher, das passt schon. Wir sind auch an unsere Abkühlung gekommen.
Ja, cool. Ja. Also Wasser ist irgendwie bei den Temperaturen irgendwie so Pflicht. Also wenn man in der Nähe von Wasser ist oder so, dann kann man da doch alles viel besser aushalten. Ja. Gut. Naja, aber Daniel, du hattest ein tolles Thema mitgebracht. Ich hoffe, dass es toll ist. Formulier das mal auf.
Und dann ändern wir einfach den Content der Folge. Das ist doch super. Wir sind hier wirklich ad hoc on the fly unterwegs. Nein, aber Spaß beiseite. Also die Frage an sich ist nicht kreativ von mir neu gedacht. Ich bin überhaupt kein kreativer Typ. Deswegen, ich habe diese Inspiration quasi aus dem Reddit-Forum bekommen. Da gab es nämlich vor einigen Monaten mal die Frage, und zwar genau gesagt, welche Art oder welche Spiele haben euch zu dem Spielertypen gemacht, der ihr heute seid. Und da kann man das natürlich limitieren auf 5 oder 10 Spiele. Ich glaube, wir haben jetzt gesagt, einfach gib ihm. Ich hätte jetzt gesagt, maximal 10 Spiele, aber gucken wir mal, worauf es kommt. Aber welche Spiele haben euch quasi geprägt? Das können natürlich die ersten Spiele sein, die man damals gespielt hat. Das können Spiele sein, die euch überhaupt nicht zugesagt haben. Immer so Katan oder sowas, keine Ahnung. Wo ihr wisst, okay, diese Art von Spiele möchte ich eigentlich nie wieder spielen. Und es können auch Spiele sein, wo ihr gemerkt habt, dass ihr euch weiterentwickelt habt, dass ihr euren Gusto quasi verändert habt und gemerkt habt, dass ihr vielleicht dann doch wieder in eine andere Richtung einschlagt. Also was hat euch zu dieser Spielerpersönlichkeit gemacht, die ihr heute seid? Welche 10 Spiele sind das? Und da ich gerade ein Baby vor mir trage und nicht so viel reden kann, mache ich jetzt mal Pause und niemand anders muss von euch anfangen.
Ja, dann Peter?
Okay. Ich finde das immer noch, also eine super schwierige Frage und ich weiß auch gar nicht, ob ich die so richtig beantworten kann oder ob ich sie jetzt auch so beantworte, wie du es dir vielleicht erhofft hast. Denn es ist natürlich total schwer herauszufinden, was waren denn irgendwelche Erlebnisse, die mich so krass geprägt haben. Darum habe ich das vielleicht ein bisschen nicht andersrum aufgefasst, sondern ich habe geguckt oder ich bin in mich gegangen, habe überlegt, Was sind eigentlich so Sachen, die ich vielleicht als Prägung betrachte, aber eben von Kindheit an? Und was das Ganze jetzt bedeutet, können wir dann vielleicht nachher auseinandernehmen. Also ich habe so Sachen gemacht, was sind so meine ersten Spielerlebnisse, an die ich mich bewusst erinnere, wo ich wirklich noch so Bilder zu im Kopf habe. Und das sind halt nicht die, keine Ahnung, die Risikorunden in einer WG später, oder es ist nicht die 5 Milliarden Mensch, ärgere dich nicht Partien oder irgendwelche Kartenabende mit meinen Eltern. Das ist es tatsächlich nicht. Das gab's natürlich alles, sondern das sind halt wirklich Sachen, wo ich, glaube ich, das immer das erste Mal so ein Ass können Brettspiele machen sind. Wisst ihr, was ich meine? Und das fängt tatsächlich mit einem Bild aus dem Kindergarten an und wirklich einfach ganz plump Sagerland. Und ich erinnere mich daran, wie geil ich das als Kind fand, dass da so Bäume stehen und da sind Bilder unter. Und das ist auch alles, was ich noch weiß. Ich will überhaupt nicht sagen, dass Sagerland cool ist, aber es ist bei mir so eingebrannt geblieben, dass da irgendwie dieses Mehr drin ist. Also dieses extra Gimmick. Ja. So, das ist so die wirklich die älteste Prägung, wo ich, glaube ich, kapiert habe, was Spielen alles sein kann im Brettspielkontext. Das geht, das nächste Spiel ist so auch kein gutes Spiel. Das nächste Spiel ist bei mir Malefiz. Da habe ich auch genau diese Erinnerung. Okay. Wahrscheinlich war es das erste Mal nach 5000 Partien, Mensch, ärgere dich nicht, dass man ein Malefiz spielt und merkt, ah, guck mal, ich kann meinem Gegner Steine in den Weg legen und blockiere ihm. Und das macht noch was anderes. Und es ist nicht, ich würfel einfach nur und schmeiße jemanden raus, sondern es hatte nochmal das erste Mal eine neue Ebene für mich, die ich auch so, glaube ich, noch nicht kannte damals. Darum habe ich da so dieses eine Bild, dass das irgendwie einfach eine richtig gute Erinnerung bei mir auslöst von früher. Dann habe ich zwei Spiele, die will ich zusammen nennen. Das sind tatsächlich so Kindheitserinnerungen. Wie ich weiß, da sitze ich beim Freund auf dem Fußboden in seinem Kinderzimmer und die hatten einmal Hotel und die hatten ein Spiel des Lebens. Und ja, auch geil. Das sind wieder diese Titel, wo man ja so Sachen aufbaut. Und ich erinnere mich auch gar nicht positiv an das Spielerlebnis von Hotel, sondern einfach nur an diesen Mehrwert, der da drin war mit diesen Häusern. Und beim Spiel des Lebens eben auch diesem Drehrad und was das so gemacht hat, dieses Art Geschichten erzählen auf einmal im Spiel. Also auch das. Und auch da erinnere ich mich nicht daran, dass ich das Spiel unbedingt tausendmal spielen wollte, sondern einfach nur an diese extra Ebenen. Dann kommt bei mir tatsächlich erstmal lange nichts. Und die nächste wirkliche Prägung, die ich nochmal sagen muss, ist einfach Magic. Ne? Magic the Gathering. Vierte Edition irgendwie eingestiegen, Ende vierte, Anfang fünfte, habe dann wirklich mehrere Jahre hauptberuflich gefühlt Magic gespielt. Stimmt natürlich nicht, aber da gab es keine anderen Brettspiele. Und das heißt, ich glaube, diese Art, wie man in Magic denken muss, ne, also wie logische Zusammenhänge verknüpft werden, wie Regeln ausgelegt werden können innerhalb dieses Kosmoses, das habe ich bis heute, glaube ich, drin. Das war es eigentlich. Also da hänge ich dann mit. Und ab da hat sich dann irgendwann viel, viel, viel später ja die ganze Welt der Brettspiele eröffnet. Und ich glaube, ich ziehe aber immer noch aus diesen, also ich gucke mir ja immer noch gerne Spiele an, die irgendwie was anders machen, wo irgendein Gimmick bei ist, was cool sein kann, aber nicht sein muss. Aber ich finde halt auch einfach gutes Design gut. Also wenn halt einfach alles passt. Ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Ne? Ich nehme immer gerne Ankh so als Beispiel, wo ich das so gut durchdesignt finde. Kann ich dir das so ein bisschen beantworten, Daniel?
Ja, das sagt doch einiges aus über dich, oder?
Ich finde keine Ahnung.
Doch. Gefällt mir.
Sind halt diese Quäntchen, die aus der Erinnerung so von der Kindheit nach oben gespült werden, gell? Aber auch, dass dann lange nichts kommt, gell? Es gibt ja viele, die sagen, oh, meine Eltern, die haben mit mir immer das Spiel des Jahres gespielt oder so, gell?
Nee.
Und das scheint ja bei dir gar nicht gewesen zu sein, ne?
Nee, und eine Sache habe ich tatsächlich gerade noch, die ist mir gerade runtergefallen, die ist tatsächlich richtig wichtig, die habe ich mir ja auch aufgeschrieben, habe ich nur gerade irgendwie übersprungen. Und zwar habe ich auch so, das müsste fünfte Klasse gewesen sein, die ersten Partien Hero Quest gespielt. Und das würde ich gleichsetzen mit tatsächlich noch Heroes of Might and Magic am Rechner. Erinnert ihr euch daran?
Der dritte Teil.
Ich liebe es auch.
Wunder,
ja. Aber das ist ja eigentlich auch im Brettspiel sehr, sehr ähnlich. Ne? Also man hat irgendwie seine rundenbasierten Züge eigentlich, wer kämpft gegen wen besser und so weiter. Und das zusammen, also das ist für mich so eine Zeit gewesen, wo ich wirklich als Hero Quest das erste Mal entdeckt habe, also was ja eine ganz andere Art von Spiel war, auf einmal ein Dungeon Crawler. Und ich bin mir nicht sicher, ob's nicht auch Star Quest damals war, also die Weltraumversion. Und zeitgleich hat dann irgendwer mal Heroes of Might and Magic im Rechner angemacht. Und dann sind wir natürlich da drin versunken. Und das zählt für mich aber wirklich auch in eine Brettspielprägung. So, jetzt habe ich alles.
Klar. Ja, also ich glaube, ihr könnt jetzt direkt meine Kindheit aufgreifen, wo wir anscheinend sehr viele Schnittmengen haben, außer Magic.
Woraus?
Trotzdem will ich jetzt gar nicht drauf erstmal hinaus. Aber ich finde gerade, das HeroQuest zieht einem so in das Thematische rein, dass man merkt, ah ja, ein Brettspiel muss nicht nur ein Brettspiel sein, genauso wie du eben schon gesagt hast, sondern kann auch Geschichten erzählen und wir können uns auch darüber unterhalten, was das Spiel gerade tut. Also du hast einen Dungeon Master, der dir was vorspielt, sage ich jetzt mal, und es kommt ja darauf an, wie man das spielt. Ist das mehr wie einfach nur, ich ziehe eine Figur von A nach B, sondern das ist im Kopf ein Film unter Umständen, der da entsteht. Ne? Und das, finde ich, macht das aus. Und ich finde, das ist auch besonders prägend. Also ich glaube, jeder, der HeroQuest in seiner Kindheit gespielt hat, mag auch wahrscheinlich gerne thematische Spiele. Oder es war halt eine schlechte Erfahrung für ihn. Dann kann es natürlich sein, dass man dann das nicht so sieht. Aber ich persönlich kenne jetzt keinen, der sagt, boah, HeroQuest damals habe ich gar nicht gemocht.
Wobei ich auch da sagen muss, ich erinnere mich tatsächlich gar nicht mehr so sehr an das Spielerlebnis an sich, sondern wirklich an dieses Zusammensein mit Freunden und irgendwie dieses Medium Spiel zu haben, was diese Geschichte erzählt, was du gerade sagst. Ne? Aber an für sich, was das Spiel gemacht hat oder so, das könnte ich dir nicht mehr aus heutiger Sicht, weiß ich es natürlich, aber aus meiner Kinderwahrnehmung weiß ich das nicht mehr. Sondern das Erlebnis ist wirklich dieses, mit Freunden sowas komplett Neues zu spielen.
Na cool. Ja. War das deine Ausführung?
Wenn ihr keine weiteren Fragen habt, dann gebe ich ab.
Die haben die anderen Fragen?
Witzigerweise nicht. Also es gibt sehr viele Parallelen und ein paar sehr gravierende Unterschiede, wie ihr nachher hören werdet.
Ja, dann schieß mal los.
Oder so, dann mache ich direkt weiter. Bei mir war das so, in meinem Freundeskreis wurde eigentlich gar nicht gespielt. Wir waren Dorfkinder und sind in den Wald gegangen und haben da Buden gebaut. Wir haben nie irgendwie zusammen Brettspiele gespielt. Das ist tatsächlich nur zu Hause passiert mit meinen Geschwistern. Ich habe jüngere Geschwister und bei uns wurde immer irgendwie gespielt. Und ganz viel auch bei meiner Oma, mit meinen Eltern, ganz selten eigentlich. Das war so Rummikub und ansonsten viele Kartenspiele. Deswegen, das sind Sachen, wo vielleicht mein Faible für Trick-Taking-Games oder so herkommt. HeroQuest oder so ist komplett an mir vorbeigegangen. Das hatte nie jemand in meinem Umfeld und das habe ich nie gespielt. Was ich sehr witzig finde, weil Thema ist, finde ich, mir mit das Wichtigste an einem Spiel und ich glaube, das hätte mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, aber ist komplett vorbeigegangen. Das gab's halt gar nicht.
Aber du meinst, du hast das bis heute noch nicht gespielt?
Nein, ich habe es bis heute tatsächlich nicht gespielt.
Okay, das ist krass.
Das können wir nachholen.
Ja, ich glaube
nicht. Das ist übrigens nicht gut gealtert.
Oh.
Also 60% des Podcasts haben das noch nicht gespielt. Ich finde, wir sind hier in der Überzahl, wir haben recht.
Ja, okay.
Alle ganz gewaltig was verpasst. Genau. Ansonsten gab es ein bisschen, also Spiele, die ein bisschen so aus der Norm rausfallen, von wegen Monopoly und Risiko, die gab es bei uns auch, aber die haben aufgrund ihrer Länge und ihres Frustpotenzials nie so wirklich funktioniert. Was tatsächlich auch gezogen hat, ist Schach. Ich habe mit meinem nächstjüngeren Bruder häufiger Schach gespielt und parallel haben wir dann mal Stratego entdeckt für uns. Und das macht ja auch noch mal ein bisschen was, weil man mit begrenzten Informationen auf einmal arbeitet. Die Spieler haben beide sehr, sehr viel gemeinsam, viele Parallelen. Aber da merkt man erstmal, was Informationen so überhaupt mit einem machen. Wenn man Dinge weiß und wenn man Dinge raten muss, wenn man sich Dinge merken muss, wenn man Dinge deduzieren muss. Fand ich eine ganz, ganz spannende Parallele eigentlich. Und dann kam ähnlich wie bei Peter eine Pause und dann kam Magic. Und während ich das auch nie wirklich Vollzeit gespielt habe, sondern immer als Filthy Casual, bei mir war es auch deutlich später, glaube ich, als bei Peter. Ich bin in der 6.7. eingestiegen. Also, ne, Merodin-Block war das damals.
Ich war heute auf dem Flohmarkt und da war tatsächlich mal ein Stand, der Magic-Karten hatte. Nicht, ne, wie meistens gibt es ja gerade nur noch Pokémon-Karten an allen Ständen. Und da war wirklich einfach eine Frau, die einfach einen Ordner da hatte mit alten Magic-Karten. Und es war einfach richtig nett. Ich habe mir einfach nur diesen Ordner angeguckt und durchgeblättert. So. Also da war jetzt auch nichts von Wert drin, so, sondern es war einfach nur genau die Zeit, die ich gespielt habe. Das hat total Bock gemacht, weil man dann doch merkt, wie viele Karten man wiedererkennt. Sofort weiß, die ist gut, das war gut. Und also das war richtig geil.
Jedenfalls.
Random Side-Fact.
Ist einfach cool. Das kenne ich nur zu gut. Und da lernt man ja ganz viele unterschiedliche Skills. Einfach weil Kartendeck zusammenstellen, Synergien, Kombos entwickeln, auch antizipieren und da Metagaming lernt man ganz, ganz viel, was sich dann ins Brettspielhobby übertragen lässt. Und das kam dann relativ schnell. Und ein Spiel, das sehr, sehr stark, finde ich, übernommen hat, wobei es allerdings thematisch was komplett anderes war Dominion. Einfach weil man sich auch da Deckbauspiel während des Spiels sein Deck dann zwar zusammenstellt und nicht im Vorfeld, aber auch da Synergien, Strategien entwickeln, auf andere eventuell reagieren müssen, konfrontativ, nicht unbedingt immer nur aneinander vorbei. Ganz, ganz spannendes Spiel, das ich weiß nicht, wie oft schon gespielt habe. Ich habe nicht alle Erweiterungen gespielt, bestimmt nicht, aber das Grundspiel habe ich rauf und runter gespielt und das ist einfach, hat meine Liebe für Deckbauspiele zementiert. Und ab dann sind wir eigentlich in der klassischen Brettspielumgebung, da kamen dann tausend verschiedene Einflüsse. Eine kleine Sondererwähnung bei mir verdient allerdings tatsächlich Siedler von Catan. Das läuft so in der Kindheit als Standardspiel mit, hat mich aber tatsächlich ein bisschen zu dem gemacht, der ich bin, einfach weil es mir meinen Ausbildungsplatz als Bankkaufmann besorgt hat. Okay. Bei meinem Assessment Center musste ich nämlich, hatte ich die Wahl und musste einen von drei Gegenständen verkaufen. Das eine war ein Heimatbuch, das andere waren Rollschuhe und das dritte war Siedler von Catan. Ich brauchte nicht lange überleben, mir natürlich Siedler gekrallt und ich habe den Job gekriegt. Und ich weiß nicht, ob es daran lag, es gab mehrere Faktoren, aber ist eine schöne Geschichte und passt da einfach sehr gut.
Also das finde ich ist doch super für die Frage, welche Spiele haben euch geprägt? Da gehört Siedler rein. Genau das Richtige.
Ja, ist vielleicht mal eine etwas andere Story zu Siedler als sonst.
Absolut, aber super. Aber hat anscheinend nicht so lange gehalten, ne? Egal.
Ja, okay. Ja, cool. Also ich finde auch wieder eine interessante Geschichte. Man hört oft, also Siedler, ich sag ja immer, ich mag es nicht so gerne, aber es ist natürlich trotzdem prägend für eine ganze Zeit, eine ganze Generation. Und das ist halt was an mir, genauso wie Magic und jedes Trading Card Game komplett vorbeigegangen ist. Also Siedler war schon relativ alt, wo ich das erste Mal auf dem Tisch gehabt habe.
Ich muss sogar, ich habe ja jetzt diese Frage von Daniel kam ein bisschen überlegt, wie bin ich eigentlich in Magic gekommen? Und ich weiß das gar nicht mehr so ganz genau. Ich glaube aber, der Weg war tatsächlich über Sammelkarten und Comics. Also der kam gar nicht übers Spielen, sondern der kam tatsächlich übers Sammeln, weil ich irgendwie regelmäßiger Gast von so einem typischen Comicladen früher war, der einfach immer auf meinem Schulweg mit so einem minimalen Umweg lag. Und da gab es dann irgendwann eben auch logischerweise Magic-Karten da. Und dann kam natürlich dazu, wie die kann man sammeln und damit kann man auch noch spielen. Das ist ja noch viel besser. Also
glücklicher.
Das muss so der Einstieg gewesen sein. Ne? Der typische, wenn ihr so diesen Simpsons-Comic-Händler vor Augen habt, so ungefähr war meiner auch. Leicht übergewichtig bis extrem übergewichtig, hat im Grunde jeden Kunden vollkommen verarscht, bis hin zu dem 8-jährigen Schulbengel, der dann gesagt hat, hier, lass mal Karten tauschen und man immer ein bisschen aufpassen musste, was er da macht. Aber irgendwie trotzdem hat er sich darum gekümmert, dass alle, keine Ahnung, zu irgendwelchen Events gekommen, ne, dass er irgendwie einen Fahrdienst organisiert. Also der hat auch schon das Herz am rechten Fleck gehabt, aber irgendwie auch ein bisschen weird dabei. Sorry, nochmal nächste random Side-Story.
Ja, aber du glücklicher, dass du überhaupt so einen Laden hattest. Was gab es bei mir nicht? Dafür
gibt's auch nicht mehr.
Wir wirklich nach Dortmund fahren, dass das möglich war. Also das war nicht mal eben so auf dem Weg.
Ja, du, ist so. Gibt's, wie gesagt, gibt's auch nicht mehr, ne? Aber viele Sachen, die es früher mal gab, sind einfach nicht mehr da.
Ja. Ja, cool. Ja, Dennis, hast du sonst noch irgendwas?
Vielleicht noch Pandemie. Das habe ich relativ schnell gespielt, als es rauskam. Und das hat mir einfach nochmal auch ein bisschen gezeigt, was kooperative Spiele eigentlich können. Das hat kooperativ natürlich nicht erfunden oder so, aber es hat das Ganze auf einen neuen Level, finde ich, gebracht. Und das hat bis heute auch angehalten. Also das ist auch ein Spiel, was thematisch vielleicht nicht so gut gealtert ist, aber was mechanisch immer noch wunderbar funktioniert.
Ja, das hat nochmal einen Stein ins Rollen gebracht. Es gab ja, ich weiß jetzt gar nicht, was das für ein Spieleverlag ist. Ich hatte da schon das ein oder andere Spiel davon gesehen und auch ich weiß gar nicht mehr, letztens irgendwo im Keller noch gefunden. Ich glaube, beim Brettspiel-News-Wochenende, da war auch, es gab eine Spieleserie in den 80ern, die von einem Verlag, der extra alle Spiele kooperativ machen wollte. Und das hat halt nicht funktioniert. Damals war halt noch so, hä, wieso, ich spiele doch nicht kooperativ, was soll denn der Quatsch, ne? Und das hat sich leider nicht gehalten. Und ich glaube, so ab Pandemie, so haben die Leute dann doch nochmal verstanden, so ein paar Jahrzehnte später, ach, das ist doch eine ziemlich coole Sache eigentlich. Und ich finde es bis heute grandios, kooperativ zu spielen.
Erzählt kommt einfach nochmal ganz anders Geschichten.
Und rettet die Ehe.
Das weiß ich nicht, aber ja.
Unsere auf jeden Fall.
Okay. Ja, Lisa, wie ist es denn bei dir? Erzähl mal.
Ja, ich habe mir auch lange Gedanken über dieses Thema gemacht und... Also ja, Siedler von Catan muss ich auf jeden Fall nennen, sonst kriege ich Ärger von meinen Eltern und auch von meinen Verwandten, weil über Siedler von Catan habe ich gemerkt, dass sich Leute treffen, um zu spielen. Weil das war immer die, also meine Eltern sind weggegangen oder meine Eltern haben zu sich eingeladen, um Siedler von Catan zu spielen. Das ist das einzige Spiel, was ich in der Kindheit gesehen habe, was man spielt. Insofern hat mich das sehr früh geprägt, ohne dass ich natürlich irgendeine Ahnung von diesem Spiel haben konnte. Das heißt, für mich war das ein riesiges Spielbrett, was bunt aussah, wo Zahlen drauf waren und es gab einen Würfel. Also das war die frühkindliche Prägung von Siedler von Catan. Aber dieses, man kommt zusammen und man verbringt die Zeit mit einem Spiel. Das hat Siedler von Catan bei mir dann erstmal geprägt. Und es hat ganz, ganz lange gedauert, bis ich das dann selber gespielt habe. Mein Papa, muss ich sagen, der hat mich wirklich sehr stark geprägt bei den Spielen, weil er ist ein Skatspieler und er wollte eigentlich immer, dass er mit seinen beiden Töchtern Skat spielt und das hat nicht funktioniert. Also hat er mir Stichspiele beigebracht, um irgendwie trotzdem darüber mit mir das dann spielen zu können. Und ein Stichspiel haben wir rauf und runter gespielt und irgendwann kam Wizard raus und es ist quasi wie Wizard gewesen, dass wir ein ganz normales 32er Kartenspiel hatten. Das heißt, Leute, passt, ich erkläre kurz ein Spiel, was ihr alle sofort spielen könnt, wenn ihr ein ganz normales Skatblatt zu Hause habt, weil das hat mein Papa, beziehungsweise meine Eltern haben das mit mir und Freunden dann gespielt. Also ihr habt in der ersten Runde, ihr spielt das am besten zu viert, ihr habt in der ersten Runde eine Karte und ihr müsst dann sagen, wer bekommt den Stich? Karo 7 ist die kleinste Karte und Kreuz Ass ist die höchste Karte. Das heißt, Karo Herz Pik Kreuz ist die den Stich. Es gibt keinen Trumpf. Also man muss nicht bedienen, kein Bedienzwang. Das heißt, in der ersten Runde sagt jeder an, ob er den Stich bekommt oder nicht. Und es darf nicht aufgehen. Also wenn der Erste sagt, ich bekomme den Stich, weil er das Pik Ass hat, dann können nicht alle anderen sagen, nee, ich bekomme den Stich nicht. Das heißt, die Stichanzahl, das muss immer zu viel oder zu wenig geben. Es darf nie glatt aufgehen. Also einer muss immer unglücklich sein. Also da habe ich sehr früh gelernt, dass man sich gegenseitig mal so richtig in die Parade fahren kann.
Okay.
Das Spiel hieß auch Verarscht zu Hause. Also es heißt immer noch Verarscht bei uns.
Okay.
Das heißt, das ist die erste Runde. In der zweiten Runde bekommt ihr zwei Karten. Und das ist immer das gleiche Prinzip. Ihr guckt euch eure Hand an und sagt, kriegt ihr den Stich? Wie viele von diesen Karten, wie viele Stiche bekommt ihr? Und das spielt ihr rauf bis 8 und dann von 8 wieder rückwärts. Und das ist das Spiel. Und wer es jetzt noch spielen möchte und wissen möchte, wer gewinnt, ihr wertet das so. Der richtig liegt, bekommt 10 Punkte plus die Stiche, die er gewonnen hat. Das heißt, wenn ich einen Stich gewonnen habe, und ich habe richtig gelegen, bekomme ich 11 Punkte. Ich bekomme die 10 Punkte plus ich habe einen Stich bekommen. Wenn ich falsch liege, bekomme ich so viele Minuspunkte, um dessen Stiche ich mich vertan habe. Das heißt, ich sage 5 Stiche an, bekomme nur einen. Das heißt, ich bekomme minus 4 Punkte. Habt ihr Fragen?
Ja, ist das nicht einfach Wizard?
Ja, genau. Das,
okay.
Und das hatten meine Eltern mit mir mit einem ganz normalen 32er Kartenblattspiel gespielt, ohne mit einer fancy Verpackung, mit einem Thema, mit bunten Kärtchen. Das war einfach, hast du irgendwo ein Kartenspiel, rumliegen, ja super, lass verarscht spielen. Also die alle noch keinen Wizard haben, aber es immer gerne spielen wollten und ihr habt ein 32er Kartenblatt zu Hause, das ist eure Chance.
Da draußen.
Ja, die das noch nicht haben, genau.
Ja.
Ja, aber so bin ich an die Stichspiele gekommen, weil mein Papa mit mir ganz oft Stichspiele gespielt hat. Und im Urlaub haben wir immer Siedler von Catan das Kartenspiel gespielt, also was man nur zu zweit spielen kann. Mhm. Das war unser Urlaubsspiel, das war in jedem Urlaub mit dabei. Und darüber habe ich, glaube ich, so die Liebe zu Kartenspielen, aber auch zu Reihenspielen, die man nur zu zweit spielen kann, was natürlich jetzt sehr praktisch ist, dass ich hauptsächlich mit Daniel spiele. Also das ging irgendwie auf. Und dann, was ich früher, was auch noch, als Daniel diese Frage in den Raum geworfen hat, was mir sofort in den Kopf gekommen ist, ist Heimlich und Co.
Ah.
Das ist Spiel des Jahres von 86. Also wir hatten das ja...
Das ist so ein Flohmarkt-Ding.
Ja, genau.
Dass ich gehe immer am Flohmarkt vorbei und denke, nein.
Doch, das ist wirklich, wirklich gut. Und das ist auch tatsächlich gut gealtert, glaube ich. Das funktioniert okay. Heute immer noch gut.
Ich habe es leider nicht mehr. Es ist irgendwie durch die Kindheit, durch die Umzüge, wie auch immer, ist es verloren gegangen. Aber das waren ja so die ersten Deduktionsspiele. Und vielleicht ist das auch der Grund, warum ich heute noch gerne Deduktionsspiele spiele. Aber das ist, also Heimlich und Co. kam mir irgendwie sofort in den Kopf, was total verrückt ist, weil ich das wahrscheinlich 25 Jahre nicht mehr gespielt habe. Aber sowas bleibt dann ja dann doch irgendwie in Erinnerung, so wie bei Peter Sagerland aus der Kita-Zeit. Hast du wahrscheinlich auch jetzt nicht vorgestern nochmal zuletzt gespielt und dir dachte, das ist heute mal eine Runde Sagerland.
Ich wäre dabei. Ich habe keine Ahnung mehr, wie dieses Spiel geht. Ich habe seit dem Kindergarten nicht mehr gespielt, glaube ich.
Also auch schon 3 Jahre her.
Ist ja ganz passend, dass du es gerade geschenkt bekommen hast, ne?
Ja, Lisa? Stimmt. Ich hab's zum Geburtstag geschenkt bekommen, weil sich die... Sie hatten sich vertan und dachten, dass ich Sagerland richtig gefeiert hatte. Es war aber Elfenland und nicht Sagerland. Und ja. Ich habe Sagerland noch nie gespielt.
Dann lade ich mich ein.
Das können wir gerne spielen, wenn du hier hinkommst. Es ist untermalt mit Harry Potter. Also es ist Harry Potter Sagerland.
Nee, dann bin ich wieder raus. Sorry, ich will das Original. Ich will meine Kindheitserinnerung, nicht irgendwie so neumodischen Quatsch.
Ja, lass mir doch nochmal auf irgendeinen Flohmarkt und gucken, ob du dann noch so ein Sagerland abstauben kannst. Was aber auch noch mich geprägt hat, ist Werwölfe. Also wir bleiben bei Social Deduction, weil es gab früher, und das ist, ich würde jetzt mal sagen, so gute 10 Jahre her, haben wir uns regelmäßig mit 15 bis 20 Leuten zu einem Werwolfabend verabredet und haben den ganzen Abend nichts anderes gespielt als Werwölfe. Was total krank ist, weil wenn du in der ersten Runde, und ich bin tendenziell die in der ersten Runde geköpft wird, weil ich am lautstärksten schon mal darum buhle, der Bürgermeister zu sein, weil ich erstmal eine Meinung habe und irgendjemanden anklage, weil du musst ja jemanden anklagen, ob du jetzt eine Ahnung hast oder nicht. Und dann sitzt du dann da und guckst dann so dann die ganze Zeit so eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde so zu, wie andere spielen. Ich habe die Zeit immer genutzt, um zu analysieren, wie spielt die Person, um dann vielleicht beim nächsten Mal zu wissen, ah, der spielt genauso wie gerade, der muss jetzt wieder ein Dorfbewohner sein oder weiß ich nicht, die Seherin. Aber das war echt ein Trend bei uns, dass wir, weiß ich nicht, bestimmt einmal im Monat mindestens saßen wir da mit 15, 20 Leuten im Wohnzimmer und haben Werwölfe runtergerockt.
Krass.
Und dann auch nicht nur eine Partie, ne, sondern 4, 5 Partien hintereinander, dass du irgendwann gar nicht mehr wusstest, in welcher Partie bist du eigentlich gerade. Bist du gerade selber gerade gut oder bist du schon wieder böse? Und ja, das war aber eine coole Zeit.
Ihr konntet ja die Folge, die Thomas mit mir aufgenommen hat, noch nicht hören. Aber wenn diese Folge online geht, dann ist wahrscheinlich die gerade vorher draußen. Das ist jetzt richtig Meta, was ich hier erzähle. Aber wenn ihr die gehört habt, dann wisst ihr ungefähr, was meine Haltung zu dieser Aussage von dir ist, 15 Stunden Werwölfe am Stück zu spielen.
Nee, 5 Stunden war es nicht, aber so 4, 5 Stunden bestimmt.
Egal.
Und dann bis in die Nacht rein, dann hat man irgendwann nur noch Kerzen angehabt. Also es war schon echt cool. Hat Bock gemacht, würde ich auch immer wieder machen. Auch wenn es bedeuten würde, dass man 5 Minuten mitgespielt hat und danach nur noch da so dumm rumsitzt. Aber zum Glück gibt es ja eine Stoppuhr, um diese Phasen immer abzukürzen, damit es nicht ganz so lange dauert, bis du wieder von neuem dabei sein kannst.
Zum Glück gibt es Blood on the Clock Tower. Lisa, das musst du unbedingt spielen.
Ja, das würde ich auch, aber ich weiß nicht, wie verbreitet das ist und ich krieg auch heutzutage nicht mehr 15 Leute zusammen, die Bock auf Werwölfe hätten, also oder generell auf solches Spieleabende, die halt nur das eine Spiel die ganze Zeit spielen. Aber hat mich auf jeden Fall mit als Spielerin geprägt. Und dann kam Daniel. Nicht, dass der dann alles zerstört hat, aber er hat auf jeden Fall dafür gesorgt, dass irgendwie die Regale, dass immer mehr Content aus den Regalen rausgeht. Also so ein Bücherregal war mal ein Bücherregal. Jetzt ist es ein reines Spieleregal.
Vernünftig.
Aber durch Daniel habe ich kooperative Spiele kennengelernt, weil ich das nicht kannte. Also wie du vorhin, Thomas, schon gesagt hast, es gab früher irgendwie keine kooperativen Spiele. Wenn ich an meine Kindheit denke und an das, was ich mit meinen Eltern gespielt habe, ja, da gab es kein Miteinander. Es war immer nur Hau auf die Fresse und Lernen verlieren, was irgendwie bei mir nicht ganz funktioniert hat. Deswegen wunderbar, dass Daniel kooperative Spiele entdeckt hat. Du Entdecker.
War so eine Nische, weißt du, aus kreativer Geistesblitz.
Einmal waren sie da.
2020.
Richtig. Und Kampf um Hogwarts war eines der Spiele, was wir auch rauf und runter gerödelt haben. Und habe ich auch Deckbuilding-Spiele lieben gelernt. Und das würde ich sagen, prägt mich heute auf jeden Fall auch noch. Das heißt, wenn man mich so als Spieletyp bezeichnen müsste, dann würde ich sagen, ich liebe Deckbuilding. Ich mag Kampagnenspiele. Ich mag diese Bücher, wo es unterschiedliche Seiten gibt, die du zu entdecken hast. Oder dass du Boxen aufmachen kannst über die Zeit hinweg, sodass nicht direkt das ganze Spiel von vornherein verrät, was alles noch auf einen wartet. Also, das mag ich total. Aber auch Stichspiele. Und ja, ich würde sagen, das war jetzt so meine Kindheit mal eben aufgearbeitet. Plus das, was Daniel dann noch so mitgebracht hat. Das ist irgendwie ganz cool gewesen, dass wir das Hobby zusammen irgendwie ganz neu entdeckt haben. Daniel sowieso, dass er dadurch ans Spielen gekommen ist, dass ich dadurch noch viel, viel, viel mehr Spiele kennengelernt habe, die mich aber jetzt nicht mehr so krass geprägt haben, würde ich sagen, sondern die den Spieletypen einfach jetzt erweitern.
Ja, cool. Daniel, sag mal was dazu.
Ja, was soll ich sagen? Ich habe ja wahrscheinlich auch ein, zwei Überschneidungen, ne? Wenig verwunderlich natürlich. Aber ich würde sagen, ich mache einfach mal weiter und dann können wir diese Überschneidung aufarbeiten.
Ja.
Wenn es okay ist, also wenn jetzt keiner mehr was fragen zu Lisas Rekapitulation ihrer Kindheit hat. Bei mir ging es tatsächlich wie auch ein bisschen wie bei dir los, Dennis. Ich habe relativ viel Schach gespielt als Kind. Das war so eins der ersten größeren Spiele. Und das habe ich tatsächlich, ich habe mit 6 angefangen und 5 bei meinem Vater gespielt damals und dann relativ schnell auch im Verein. Und das habe ich, bis ich 18 war, gespielt. Auf einem Niveau, auf Jugendbundesliga-Niveau, bis ich irgendwann aufgehört habe. Und das hat natürlich geprägt. Also du hast ja ständig dieses One-on-One Head-to-Head, dem Gegner nichts schenken und brutal logisch denken voraus. Also ihr kennt ja, ihr wisst ja, was Schach macht. Und ich glaube, dass, wenn du das halt kompetitiv über Jahre spielst, dann prägt dich das schon.
Und ich glaube, ja, das ist schlimm.
Ja, tut mir leid.
So spielst du bis heute, ja.
Ja, genau. Also Daniel spielt nicht unbedingt das Spiel, um es kennenzulernen. Daniel spielt das Spiel, um dir richtig auf die Fresse zu hauen und das in 3 Zügen und er weiß es schon für jetzt und du noch nicht. Und du sitzt dann da und dann lächelt er die ganze Zeit so doof, so haha, ich weiß, was ich in 3 Zügen mache und du nicht.
Daniel wird auch gefühlt böse, wenn jemand anders nicht den offensichtlichen Zug macht, ja, der für wen anders schlecht ist oder quasi der quasi so die Mechanik so ausreizt, damit die anderen weniger davon haben. Und dann merkst du richtig, wie er denkt, das kannst du doch so nicht spielen. Das musst du doch anders machen.
Das ist unlogisch, Jungs.
Und deswegen müssen wir kooperativ spielen. Deswegen hat dieses Kooperativ hat unsere Ehe gerettet. Das hätte auf Dauer nicht funktioniert. Wenn du nur auf die Fresse bekommst und dann auch so, noch so vorausschauend von ihm, von mir nicht.
Ja, obwohl man sagen muss, um jetzt nochmal den Bogen zurückzuschlagen zu Lisa. Du bist es ja aber aus deiner Kindheit gewohnt, eben auch nur dieses kompetitive Gegeneinander.
Ja, das stimmt, aber ich würde sagen, meine Eltern oder mein Papa, die waren dabei human und haben jetzt nicht das Spiel, also deren Denkprozesse waren jetzt nicht, ich möchte jetzt meinem Kind was noch mehr wehtun, als ich es eh mache. Das ist aber Daniels Anspruch. Das heißt, ich gucke, was bringt mir noch so einen okayen Vorteil, aber was tut der anderen so richtig weh? Und so spielt er ja manchmal seine Züge, ne, und verzichtet manchmal auf sein eigenes Wohl, nur um den anderen gerade viel mehr weh zu tun. Und so haben meine Eltern nicht mit mir gespielt, glaube ich. Also, und wenn, dann haben sie es sehr gut vertuscht, aber so haben sie auf jeden Fall nicht mit mir gespielt, aber so spielt Daniel. Also, Daniel ist ein ganz toller Spielepartner am Tisch.
Ja, also unsere Kinder werden aufs Leben vorbereitet, möchte ich sagen.
Ja, super.
Aber das ist ja diese Prägung, gerade das ist ja die Frage, die du dir selber beantwortet hast, ne? Wenn du wir reden ja jetzt nicht so, du hast mal so Schach gespielt nebenbei, sondern du hast von der Kindheit, wo man überhaupt Erinnerungen hat, finde ich. Ne? Irgendwann fängt das ja, hört das auf, Erinnerungen, dass die wirklich da sind und du die ständig hast und so. Irgendwann ist ja so ein Schnitt und ich würde sagen, so ab 5 Jahren davor habe ich auch so Bilder, wie Peter eben gesagt hat, ne, wo du weißt, ah, da ist mal was passiert, da ist was passiert und das ist so, aber und das ist ja bei dir so von dem Moment an, bis du quasi erwachsen bist, dieses Hochkompetitive. Und wenn einen das nicht prägt, dann weiß ich auch nicht. Das ist ja quasi, du wirst ja quasi in diese auf die Fresse-Ecke gedrängt durch diesen Sport.
Ich hatte
Sport.
Nie eine Chance.
Das ist ja quasi Denksport.
Ja, ja, auf jeden Fall. Ich war auch ständig am Dopen mit dem, wie heißt denn, Traubenzuckergedöns, ne?
Dextro Energy.
Bam. Ja, ja, genau. Also alles, was irgendwie Doping war, habe ich mir reingepfiffen.
Deswegen, das ist jetzt so mein Lebensziel, das irgendwie so aus ihm herauszubekommen, so ein bisschen mehr miteinander, nicht so viel nachdenken, so mal die Kirche mal im Dorf lassen, dann hast du halt nur einen zweiertollen Kettenzug und nicht ein, dass du irgendwie 5 Minuten deinen Zug machst und danach hole ich mir so über eine Aktion Geld. Weißt du, das fühlt sich immer so richtig gut an. Wenn bei deinen nur so die Karten fliegen und jetzt mache ich noch das und das und das und das und das. Ja, okay, mein Zug dauert so 5 Sekunden, müssen wir in der Endwertung gar nicht mehr gucken. Wer hat wohl gewonnen?
Deswegen denke ich mal, liebt Daniel auch die Weiße Burg.
Und ich hasse sie.
Schuldig.
Mit ihm der Burg zu spielen, macht keinen Spaß.
Wobei ich jetzt auch nochmal sagen muss, ich glaube, ich habe meinen Spielertyp, wie ich überlege, auch tatsächlich stark verändert seitdem. Also ich weiß ja auch, dass ich erstens, wenn ich zu viel überlege, Analyse, Paralyse etc., allen anderen Leuten auch schade. Das möchte ich natürlich auch nicht. Es ist natürlich kein schönes Spielerlebnis. Deswegen werde ich auch immer mehr zum Bauchspieler und hoffe einfach, dass die Überlegungen dann ausreichen, um dann doch noch ein cooles Ergebnis zu haben. Also ich glaube, ich habe meinen Spielertypus in dem Moment schon ein wenig angepasst. Aber das dürfen dann auch gerne andere entscheiden. Anyway, das war ja gerade mein erstes Spiel. Meine Liste ist tatsächlich etwas länger, aber egal. Ich habe dann natürlich auch relativ viel Kartenspiele gespielt. Skat, Maman, Romy, was man alles so mit den Eltern spielt, mit der Oma. Oder auch bei Thema Skat, Stichspiele von früh an auch stark geprägt. Aber das habe ich natürlich auch mit meinen Kumpels in der Schule gespielt. Also wann immer wir eine Pause hatten von 10 Minuten, haben die vordere Bank hat sich umgedreht und wir haben dann 4 dann Geberskat gespielt. Immer irgendwie 3-4 Runden haben wir reinbekommen in der Zeit. Was man halt so macht, ne, wenn man in der Schule ist, einfach Skat.
Ey, du hast voll recht, das habe ich auch gemacht, aber das hatte ich voll vergessen. Also wir haben tatsächlich ganz viel Schwimmen gespielt und später auch Doppelkopf in der Schule. Aber guck mal, das ist bei mir voll hin runtergefallen. Also es scheint mich nicht geprägt zu haben. Es war einfach da und war geil, aber das ist nicht so, jetzt wo du sagst, klar, ich auch.
Das sind Sachen, die haben wir zu Hause gespielt, aber in der Schule witzigerweise. Doch, es gab eine Zeit, da haben wir Karten in der Schule gespielt, aber das war irgendwie so ein bisschen Eintagsfliege. Das hat sich nicht so lange gehalten. Das war bei uns immer zu Hause eigentlich.
Typische Familien. Also zumindest in meiner Kindheit war es so, wir hatten ja nichts im Osten, ne? Und dementsprechend Karten, das war immer da. Ja, das hat mich immer geprägt. Wie gesagt, vor allem Skat in Bezug auf Stichspiele. Und dann ein obskures Spiel, was hat mich quasi getroffen, als ich in der ersten Klasse war. Ich war morgens in meinem Frühfort, hieß es, glaube ich. Also meine Eltern mussten halt relativ früh zur Arbeit. Ich war dann schon vor dem Schulbeginn in der Schule. Und da hatten wir plötzlich ein Spiel, das hieß Ene Mene Müll. Kennt keine Sau, ist auch echt schlecht bewertet. Aber das war so das erste Spiel, wo ich irgendwie das Gefühl hatte, ich habe auch ein bisschen Agenda gehabt. Also wenn man vorher sonst normale Kleinblätterspiele, wie auch immer, gespielt hat, ja, okay, würfelst, setzt, ist okay. Bei dem Spiel konntest du ein bisschen gucken, dass du Müll recycelst und musstest die richtige Idee schon haben und sowas alles. Und das ist irgendwie hängen geblieben. Ene, mene, Müll. Kann man wahrscheinlich heutzutage gar nicht mehr kaufen. Oder wahrscheinlich doch noch irgendwo im Sekundärmarkt, aber...
Klingt einfach...
Ja, du hast ja diese Tonnen gehabt und hast den Müll dann irgendwie recycelt und so. Ist natürlich
ein
educational
schönes thematisches Spiel.
Ja.
Lisa, Weihnachtsgeschenk ist gesichert, würde ich sagen.
Also, das müsste ich ihm mal eher schenken. Signiert
ja,
von dem.
Sag ich ja.
Ja, ja, ich dachte schon, du meinst, dass er mir das auch noch schenkt. Ene, mene, Müll.
Ene, mene, Müll. Ja, ja, ja.
Schnell mal gucken, ob es einen Eintrag auf BGG hat.
Hat's, ja, ja. Anyway, kleines Spiel, hat, wie gesagt, als erstes Spiel, das mich irgendwie aus der Schule als Brettspiel mal gecatcht hat. Und aber es gab ein paar andere Spiele, die ich daher mit meiner Familie gespielt habe, und das waren hauptsächlich Wissensspiele. Das war irgendwie Wer wird Millionär und so ein anderes Quizspiel, was ich nicht mehr auf die Reihe bekomme, aber das haben wir irgendwie so häufig gespielt und das hat irgendwie dazu geführt, dass ich irgendwie gefühlt so ein Lexikon für Funfacts war, die keine Sau wissen wollte. Aber das sind so Sachen, die ich dann aufgeschnappt habe aus diesen Quizspielen und die konnte ich immer wieder dann auch vorholen. Und das hat mich auch so Ewigkeiten geprägt, diese komischen Fragen, wahrscheinlich auch schon 10 Jahre alt, aber du hast dann immer noch die Antwort darauf gehabt. Also so haben wir damals dann relativ viel dann gespielt über diese Quizspiele. Trivial Pursuit war ständigerweise nicht dabei. Aber
unnützes Wissen habe ich kein Verständnis.
Ja, irgendwie muss man den Kopf füllen. Ne? Blöd. Dann habe ich tatsächlich als erstes Spiel mit so richtigen, Minis ist das falsch, aber was zumindest mal ästhetisch irgendwie was aufs Brett gebracht habe, haptisch gesehen, auch Hotel. Auf einer meiner Schachreisen, sage ich mal, hat ein Mitspieler, der ist mit seinen Eltern gefahren und die hatten wohl häufiger gespielt und die hatten Hotel dabei. Und das habe ich da zum ersten Mal gespielt, dachte, wow, geil, oh, ich will Waikiki haben oder wie die Dinger heißen. Auch wenn da natürlich das Spielanteil selbst nicht so groß war, aber dieses opulente, diese Gebäude, die du gesehen hast, zumindest in meiner Erinnerung waren es große, coole Gebäude, das hat mich damals auf jeden Fall gecatcht. Hab's aber seitdem, glaube ich, auch nicht wirklich wieder gespielt. Also Hotel ist schon ewig her und war einfach nur in Gedanken. Und dann, ich sag mal so, das war vielleicht so, weiß nicht, da war ich neun so ungefähr. Und dann war irgendwie lange Zeit nichts, weil ich eigentlich hauptsächlich auch Videospieler war. Und irgendwann nach dem Studium kam dann mal Catan. Da habe ich zum ersten Mal wieder mit einem Freund damals Catan gespielt und zum allerersten Mal, das war natürlich Highlight. War zwar irgendwie 2010er und ich wahrscheinlich kannte ich das, dass es das gibt, aber ich habe es nie gespielt und das war für mich natürlich so ein Eye-Opener. Und wir haben es auch mehrfach ein paar Mal gespielt danach. Aber das waren jetzt auch nur irgendwie 4, 5 Spiele oder sowas, danach dann auch gar nicht mehr. Bis ich dann irgendwann Lisa getroffen habe und dann ging es so richtig los. Du sagst, du schiebst es auf mich, ich sag natürlich, ich schieb's auf dich, aber sei es drum. Und weil wir gerade dabei sind und irgendwie nicht so viele negative Erfahrungen hatten, ein paar Spiele muss ich da einwerfen und zwar nämlich Dobble und Cranium. Das waren 2 Spiele, die mich wirklich negativ geprägt haben. Ich hasse ja so diese Schnelligkeitsspiele, weil ich ja, ihr wisst gerne,
weil du es nicht kannst.
Ja, auch das.
Doch, beim Namen. Du kannst es einfach nicht. Du hast keine Reaktions... Gar nichts hast du da. Du kannst
dafür
da nicht...
Dafür habe ich kein Verständnis.
Du kannst nicht im Voraus planen. Du hast da maximal keine Strategie. Du musst einfach schnell sein. Und das bist du nicht. Und deswegen hast du das Spiel. Das ist das einzige Spiel, wo ich blind besser bin als du.
Ja. Ich glaube, da wäre... unser Sohn größer, besser als ich bei Doppel. Weil er würde die Sachen eher finden als ich.
Da ist aber der Neugeborene besser.
Daniel, ich sag immer, I am built for comfort, not for speed.
Danke, Dennis, I feel you. Ja.
Stark.
Also, Cranium Doppel waren wirklich, bloß nicht wieder spielen.
Und ich glaube, wir haben von Doppel drei Ausgaben, oder? Harry Potter, glaub, Disney und das normale?
Ja, ich glaube schon.
Aber Cranium ist doch eigentlich so ein Multifunktionsspiel, wo du mal kneten musst, mal Quizfragen beantworten, mal irgendwie so geschicklichkeitsmäßig. Das kenne ich als Cranium.
Jetzt muss ich gerade überlegen. Das, was wir mit Larissa gespielt hatten.
Ich weiß, was du meinst. Ich glaube, das heißt nicht Cranium, aber Cranium ist quasi so ähnlich. Nur das, was du meinst, ist kleiner, da wo du diese beiden Gehirnhälften hast, ne?
Ja, genau. Genau.
Ja,
dann war es nicht Cranium, auch wenn es bildlich in meinem Kopf so aussieht, dann hieß es ein bisschen anders. Aber geht in eine ähnliche Richtung.
Okay.
Meinst du Cortex?
Vielleicht? Doesn't ring a bell, aber es könnte es trotzdem sein, ich weiß.
Ist ja auch egal.
Ja, genau. Aber auf jeden Fall die Minusspiele, bloß nie wieder spielen. Not my cup of tea. Positiv natürlich dann Kampf um Hogwarts und mit der gleichen Begründung wie dieser Deckbuilding und kooperativ war auch nicht großartig gespielt, wie auch. Deswegen Kampf um Hogwarts brauche ich nicht viel zu sagen. Tolles Spiel hat uns geprägt. Um diesen Story-Faktor noch ein bisschen nach vorne zu heben, haben wir kurz danach Time Stories gespielt und zwar die gesamte erste Serie. Und das war so eine Art Kapitelspiel, Sachen, die du dazu holst, wo du im Zweifel einen Charakter hast, der sich weiterentwickelt und gegebenenfalls sogar böse wird. Im Spiel, das war auch richtig, richtig cool. Das war ein Erlebnis. Find's es schade, dass irgendwie die zweite Serie, wie auch immer, hier im Sande verlaufen ist. Ich glaube, wir haben sogar noch ein Spiel unten stehen, aber irgendwie will das keiner mehr so wirklich spielen und es ist ja auch nicht weitergegangen seitdem, wenn ich mich nicht täusche. Von daher, schade um Time Stories, aber es war prägend. ebenso prägend.
Kurzer Einwurf, das Spiel, was du meintest, war Cortex Challenge.
Cortex Challenge, okay. Ja, also Dennis, hast recht. Ne?
Mit den beiden Gehirnhälften, da kam's.
Ich hoffe, du magst das ebenso wenig wie ich.
Yep.
Danke. Dann ebenfalls auf der Liste Werwölfe. Also als ich das zum ersten Mal gespielt habe, war ich auch, das war mein erstes quasi gesellschaftliches Spiel, also Social Deduction sowieso und so mit vielen Leuten. Und um jetzt mal der Emma so ein bisschen Wasser auf die Mühlen zu geben, ich hatte ja nie Freunde und ich hatte auch nie so große Gruppen, mit denen ich spielen konnte. Und das war einfach so, wow, so viel waren wir glaube ich nicht, aber zumindest mal 10, 12 Leute, die gleichzeitig spielen und so ein lustiges Ich lüge dich an Spiel, was mich bis heute vernarbt hat, seelisch vernarbt hat, wenn du mit dieser spielst und sie ja einfach kackefrech permanent ins Gesicht lügt. Aber deswegen gibt es ja dann kooperative Spiele. Hat mich auf jeden Fall sehr geprägt, Werwölfe.
Das ist schön, dann, wie ihr euch beiden seelische Narben zufügt gegenseitig. Das, man kann so mitfühlen.
Und vielleicht spielt ihr doch kein Blood on the Clock Tower zusammen. Das ist also, nee.
Also die letzte Partie, die wir in der Pfalz gespielt haben, die war auch ein bisschen kritisch, weil wir beide auf der gleichen Seite waren und wir haben uns beide nicht wirklich geglaubt. Und genau, wir wollten uns aber nicht glauben. Dabei war eigentlich rein logisch gesehen, musste sie irgendwie recht haben, aber ich habe versucht, diese Sinnedurchdringung zu suchen, warum das nicht stimmen kann, was sie sagt. Ich habe es leider nicht gefunden und im Endeffekt hatten wir sogar recht. Ich glaube, Thomas war da. Du warst da der Böse, ne? Wir haben dich enttarnt.
Ja. Ich glaube, nach 5 Minuten war klar, dass Thomas der Böse.
Ja. Und ihr habt mich nicht aus dieser Nummer rausgelassen. Anstatt mich einfach zu töten, habt ihr irgendwie noch 3 Runden irgendwie weiter diskutiert. Bullshit.
Jetzt haben wir ihn. Jetzt machen wir ihn richtig fertig.
Ja, ja.
Ihr foltert den Oberbösewicht, ist ja auch eine schöne Prämisse.
Ja. Der ist gut, wenn der Spielleiter dich zum Bösen macht, wo er weiß, dass du der Einzige in der Runde bist, der keinen Bock, also wirklich überhaupt gar keinen Bock hat mitzuspielen. Das ist
also to be fair, du hast es gezogen.
Das war wahrscheinlich der Bluff des Spielleiters, oder?
Ja, das kann natürlich sein. Wirklich? Ich glaube, es war einfach Zufall. Er hat einfach knallhart Zufall gemacht. Also wenn ich er gewesen wäre, hätte ich es ein bisschen tweaked, aber er hat es, glaube ich, wirklich zufällig gemacht und hat das Schicksal halt entschieden. Es war nicht der Spielleiter eigentlich schuld, sondern das Schicksal.
Das will er doch nur, dass du das glaubst, Thomas.
Ja, das kann sein.
Aber eigentlich, wir wissen alles, es war Sven. Wir können eigentlich auch shit posten jetzt gegenüber Sven, oder? Also Sven war schuld.
Sven, was war da los?
Anyway, 2 Spiele habe ich noch auf meiner Liste und zwar, die mich sehr geprägt haben, auch jetzt neuere Spiele. Das war einerseits Marvel Champions. Das war das erste Spiel, wo ich auch wirklich im Endeffekt viel Geld investiert habe, wo ich auch lange gesammelt habe. Mittlerweile ist es ein bisschen abgeflaut, aber ich habe, wie Thomas ja auch gesehen hat, recht viel Content, den ich auch, was ich ja super spannend fand, weil du hast ja diesen Deck-Building-Part, den wir vorhin angesprochen haben, das ist jetzt tatsächlich Deck-Construction, du kannst das Ding komplett neu zusammenstellen, wie du möchtest und vor allem fand ich einfach geil diese Variabilität, ne? Von du kannst 20.000 Heroes spielen gegen 80.000 verschiedene Kombinationen von Gegnern und Side-Missionen etc. Und dazu kommt der Faktor, weil es das erste Spiel war, was ich auch solo gespielt habe. Ich habe ja gesagt, ich habe früher sehr viel Videospiele gespielt und da war es irgendwie völlig normal, solo zu spielen. Bei Marvel Champions habe ich das erste Mal das Gefühl gehabt, dass ich auch solo Brettspiele spielen kann, wenn du es als Brettspiel bezeichnen möchtest. Und von daher, das hat mich definitiv geprägt in der Art und Weise, wie ich spiele. Und das war auch das erste Spiel, wo ich mir tatsächlich zusätzliche Spielmaterialien gesucht habe, also gekauft habe, wie Ständer und solche Sachen, damit man besser, effizienter seine Karten und das Spielerdeck aufbauen kann. Also das hat mich geprägt und zu allerletzt auch noch, ich habe überlegt, ob ich jetzt Weiße Burg nehme oder ob ich Kanban nehme. Ich habe mich für Kanban entschieden, weil es der erste Lacerda war, den ich gespielt habe und ich immer noch begeistert bin, wie toll diese Mechanik in diese thematische, in dieses Thema reingreift und ich bin immer noch, liebe das Spiel immer noch und ich glaube, was Lacerda macht oder zumindest auch vor allem bei Kanban gemacht hat, ist ein absolutes Meisterwerk. Aber gut, das sind die Spiele, die mich bis heute geprägt haben. Mal gucken, was da noch so kommt dazu. Cool.
Ja, auf jeden Fall auch interessant von Anfang bis Ende. Und auch vor allen Dingen, dass du den Sprung geschafft hast von Schach auf ein Marvel Champions oder irgendwelche anderen kooperativen Sachen. Ne? Weil, ja, Schach-Solo-Spielen geht natürlich gegen Computer, gell, aber gegen Menschen ist es dann nochmal eine andere Herausforderung.
Weil ich glaube, das, was bei dir Schach ist, ist halt bei mir Magic. Ne? Also diese Art zu denken und an Spiele ranzugehen, das hast du da ja safe rausgezogen. Also bei dir ist es wahrscheinlich viel mehr so eine Vorausplanung, vermute ich jetzt mal. Oder? So ein bisschen abwägen, was passiert, wenn ich das mache, also so 5 Schritte im Voraus zu denken. Und ich versuche, glaube ich, also durch mein Magic-Hören, glaube ich, gucke ich mehr auf Synergien. Das ist jetzt eine ganz steile These, die ich ja mal eben auch mal wieder rausballere, aber ist da was dran irgendwie bei dir schon, oder?
Ja, also klar. Ja. Also vorausplanen.
Das mache ich nämlich nicht. Ich denke kaum mehr als 2 Züge.
Das lässt Magic ja auch nur bedingt zu, weil du eben begrenzten Informationen spielst, während Daniel alle Informationen vor sich liegen hat und die entsprechend analysieren kann. Das kann man bei Magic nur bedingt. Man kann halt deduzieren und sagen, okay, es ist relativ wahrscheinlich, dass er das und das im Deck hat und das jetzt gleich spielen wird. Aber hundertprozentig weiß man das eben nie. Und deswegen kann man immer nur ein bisschen... Ich stelle mich jetzt darauf ein und plane jetzt so machen.
Ja, aber ich werde jetzt in Zukunft meine Mitspielenden aussuchen nach Schach oder Magic, glaube ich. Und dann
es gibt nur diese beiden Kategorien. Bist du Schach oder bist du Magic?
Ja, oder es gibt scheinbar noch die doppelte Kategorie. Die ist mir aber egal, die darf immer mitmachen. Das ist so ein Joker.
Hast gehört, die darfst immer mitmachen, Lisa. Ist doch super.
Ja, wenn ich die These von Peter aufgreife, dann würde ich sagen, dadurch, dass ich ja Brettspiele oder Gesellschaftsspiele kennengelernt habe, als man trifft sich und man hat eine schöne Zeit zusammen, gucke ich eher auf Spiele, die, wo alle hinterher auch so einen schönen Abend hatten. Das heißt, ich lasse mich komplett beeindrucken von, wie sieht das Spiel auf dem Tisch aus? Ist das ein optisch ansprechendes Spiel? Wie viel hast du von diesem Hau drauf? Weil das gefällt mir nicht unbedingt, auch so ein Hate-Drafting oder sowas. Das ist einfach wahrscheinlich, weil... Und das ist egal gewesen, ob da Siedler auf dem Tisch stand, da hätte auch Monopoly draufstehen können. Aber was bei mir so im Kopf hängen geblieben ist, man lädt zu sich ein und am Ende hatten alle einen tollen Abend und man geht und die Leute sind wiedergekommen. Und ich glaube, danach kaufe ich so die Spiele. Und Daniel, er liebt ja auch sowas wie Kanban, was für mich jetzt nicht in diese Kategorie fällt mit, die Leute kommen gerne wieder. Also das ist dann so ein ganz bestimmter Schlagmensch, der dann wiederkommt. Aber der trifft jetzt nicht auf alle unsere Freunde, glaube ich, zu. Und deswegen greift er auch gerne zu solchen Spielen, weil er da dieses Epische hat. Und ich gucke dann auch so nach Spielen wie zum Beispiel Everdell oder Wundersame Wesen. Die sind wahrscheinlich auch die sind optisch ansprechend genug, dass die Leute trotzdem wiederkommen wollen. Würde ich jetzt auch mal, um Peters These so mit aufzugreifen, ne? Wie hat das einen so unterbewusst vielleicht geprägt? Also wonach greift man so eher im Spieleregal? Und Daniel guckt nach solchen Sachen, die einem Kopfschmerzen bereiten und ich gucke nach Sachen, die schön sind.
Ich würde vielleicht noch ganz gerne eine Sache anmerken wollen, die ich ein bisschen bei mir ins Hintergrund verdrängt habe, weil es kein klassisches Spiel ist und weil es relativ spät kam. Das kam nämlich erst im Studium und das wird sicherlich auch bei Thomas gleich zur Sprache kommen. Rollenspiele. Und zwar, also bei mir war es sehr viel D&D, aber auch andere Systeme, die wir im Studium experimentiert haben von, keine Ahnung, wir haben Fate gespielt, wir haben 1000 Systeme ausprobiert und aber D&D haben wir mit am längsten gespielt und das war einfach eine Sache, wie eine Art, wie man gemeinsam Geschichten erlebt und Geschichten erzählt, sowohl als Spieler als auch mal als Meister. Das habe ich allerdings weniger gemacht und glaube ich, bin ich auch nicht so gut drin, kann ich aber im Notfall. Das ist auch nochmal eine Sache, finde ich, die für Brettspielen tatsächlich ist, weil es da ganz, ganz viele Überschneidungen auch gibt. Ne? Ich glaube, gerade du wirst da auch noch, ohne jetzt vorgreifen zu wollen, aber ich könnte mir vorstellen, dass das bei dir auch noch eine Rolle spielen wird.
Ja, wir werden sehen.
Ja, lass doch mal hören.
Ja, dann schieß doch mal los.
Ja, okay. Also wir haben einige Überschneidungen, aber ganz prägnante halt eben nicht, die in meiner Kindheit gar nicht vorkamen, weil ich halt weder eine Mutter hatte noch einen Vater, die gespielt haben. Maximal meine Oma hat gespielt. Ne?
Ich bin so froh, dass dieser Satz dieses Ende genommen hat. Ne?
Als ich dachte auch, das wird die traurigste Geschichte, aber ich hatte keine Mutter und keinen Vater. Oh mein Gott, ich hatte schon die erste Träne. Die ist relativ schnell getrocknet durch die Außentemperatur.
Das im Waisenhaus, das war echt hart. Nee,
Kasper, doch mal.
Soll ich schon mal von vorne anfangen? Wir müssten Daniel im Osten bemitleiden, aber das nein, du schlägst das nochmal.
Das hier. Lass mich doch einfach aussprechen, bevor er anfängt zu
weinen. Haben wir ja. Wir hatten nur Angst.
Ja, ja, das okay. Die Tränen waren schon,
Das nennt man emotionales Storytelling, Thomas. Richtig gut.
Du hättest da cutten müssen und den Rest hört ihr in der nächsten Folge.
Das ist krass. Okay, was ich damit jetzt wieder ausgelöst habe, das war mir noch nicht mal bewusst.
Du musst ein bisschen darauf achten, wo du wie Pausen machst beim Reden. Ja, okay. Okay, passt schon.
Brettspiele, Kindheit, weniger durch meine Eltern, weil mein Vater war halt tatsächlich auch ein Spielkind, aber der war zum Beispiel jemand, der, wo der Atari rausgekommen ist, sich ein Atari gekauft hat. Und ich habe mit meinem Vater zum Beispiel Atari-Games gezockt. Ne? Haben wir da vorm Rechner gesessen und, ja, Rechner war es ja nicht, ne? Halt diese kleine Konsole und haben gezockt. Ne? Und meine Oma hat aber Rommy gespielt. Also die hat, die, wenn sie nicht mit ihrem Freund Rommy gespielt hat, dann hatte sie eine Bekannte da, die haben Rommy gespielt. Die hat gefühlt, in meiner Kindheit hat meine Oma gekocht für uns, weil wir halt auch eine große Familie waren. Meine ganzen Cousins und Cousinen waren oft da zum Essen. Und sie hat entweder für uns Essen gekocht oder sie hat Rommy gespielt oder geschlafen. So, das waren so die Zustände, die ich von meiner Oma kannte. Das war halt auch so in meinem Kopf, weil irgendwann warst du groß genug und dann hast du dich beigesetzt und hast mal mitspielen dürfen, hast das erklärt bekommen und so, gell. Das war halt eigentlich ganz cool gewesen. Nur von zu Hause kann ich das nicht. Das heißt, ich hatte auch gar keine Berührung mit sowas wie einem Spiel des Jahres oder so. Keine Ahnung, hatte ich überhaupt gar keine Ahnung von. Gell? Und was aber so kam von Freunden, war dann zum Beispiel Mancomania oder das Mad-Spiel von der Mad-Zeitung. Das waren ja beides Spiele, Anti-Monopoly quasi. Du wolltest kein Geld verdienen, sondern du musstest halt gucken, dass du deine ganze Kohle loswirst. Mhm. Das war halt nice irgendwie. Und das war natürlich so ausgelegt, dass es schwer war. Du bist ins Casino gegangen, hast gesagt, ich gehe jetzt all in, aber dass du dann sozusagen das ganze Geld loswirst, war halt schwierig. Ne? Das waren halt so Erinnerungen, die ich hatte. Dann das gute alte HeroQuest, was ein Kumpel hatte, was mich halt total geflasht hat. Wie ähnlich wie bei Peter, ich kann mich jetzt nicht so genau an Partien erinnern, aber ich weiß, dass er es hatte. Das war in meinem Kopf und das ist lange, lange in meinem Kopf geblieben. So lange, dass ich das, ich schätze mal 10, 20 Jahre, ich war in der Ausbildung und ja, weiß ich nicht, wie viel habe ich verdient? 600 Mark, Handwerksbetrieb. Und dann war ich in der Rheinauer auf dem Flohmarkt und habe HeroQuest nochmal gefunden. Und zu der Zeit war das schon out of print. Und der wollte 50 Mark haben. Ich habe gesagt, ich bezahle doch keine 50 Mark für ein Brettspiel. Heute denkst du ja, geil, 25 Euro, ey, dann war ich sofort irgendwie so nach dem Motto. Und
ich wollte gerade sagen, diesen Satz bereust du noch heute.
Ich hab's gekauft. Ja nicht irre. Ich bin weggegangen und wieder hergekommen, es stand noch und da und dann habe ich es gekauft.
Da haben wir den Thomas, wie wir ihn heute kennen, glaube ich.
Ist so.
Irgendwo genau. Dazwischen muss man sich dann, irgendein Geräusch vorstellen, keine Ahnung, irgendwie so eine Glasscheibe oder so, die im Inneren von Thomas dann zerbricht. Irgendwo ist da so der Moment, wo es wirklich Krach gemacht hat und ab da war alles vorbei.
Ja,
der Anfang vom Ende.
Hab's dann geholt und das war aber dann tatsächlich noch gar nicht so der Moment, wo ich das dann wirklich viel gespielt habe. Wir haben das dann gespielt, aber nicht wirklich viel. Aber zu dem Zeitpunkt hatte ich es dann da. Irgendwann, ein paar Jahre später tatsächlich, ist das erst dann regelmäßig auf den Tisch gekommen, wo ich mit meiner jetzigen Frau und zwei Freunden eine Kampagne gespielt habe tatsächlich. Ich als Spielleiter, ne? Und das war meine erste Berührung tatsächlich mit Spielleitung. Das heißt, vorher gab es für mich keine Rollenspiele, keine Trading Card Games. Das ist bei mir komplett vorbeigegangen. Erst HeroQuest hat dieses Spielleiten überhaupt reingebracht. Und, das ist dann halt auch eine für mich prägende Sache gewesen, weil bei HeroQuest, das weiß man ja, zichtest du auch, wenn du Spielleiter bist. Du spielst passiv mit. Du hast zwar immer was zu tun, aber du musst dich schon mental darauf einstellen, dass du nicht immer so viel zu tun hast und du hast nichts, was du weiterentwickelst. Du hast keinen Helden, du kriegst keine neuen Sachen oder so, sondern du bist eher der guckt, dass alle anderen einen geilen Abend haben. Das ist halt HeroQuest Spielleitung halt einfach.
Aber das HeroQuest.
Ja, man muss generell gucken. Stimmt. Bevor ich aber dazu gekommen bin, war die Schulzeit und auch in der Schulzeit habe ich tatsächlich nicht viel gespielt, sondern es war tatsächlich, und jetzt kommt es und es wird nochmal fallen, dieser Name, Catan. Aber nicht Catan, sondern das vielleicht erste Living Card Game, was es gab, bevor es richtig Living Card Games gab, nämlich Catan, das Zwei-Personen-Spiel, das Kartenspiel. Und das war viel geiler wie das normale Catan. Und das habe ich mit einem Kumpel gespielt. Und sobald bei uns im Spielzeuggeschäft in Prüm die neue Erweiterung dafür rauskam, habe ich die gekauft. Und es gab ganz viele Erweiterungen davon. Und ich habe, wenn ich jetzt oben rechts hingucke, immer noch den Karton von damals, der total zerfleddert ist. Und ich habe das Ding schon seit 15 Jahren nicht mehr gespielt. Aber ich werde es nie verkaufen. Niemals. Das bleibt hier und ist in seiner ramponierten Verpackung. Die geht auch gar nicht zu, sind viel zu viele Karten drin, weil das nur so eine kleine Schachtel ist. Und das habe ich mit meinem Kumpel gespielt und das war nachher so episch, dass wir auch gar keinen Tisch mehr hatten, wo wir darauf spielen können, weil du da immer die Kärtchen nebeneinander legst, jeder sein eigenes Ding und das wird nachher auf dem Fußboden haben wir das gemacht, einfach mit den ganzen Erweiterungen.
Ich erinnere mich an unser Platzproblem, das hatte ich nämlich mit meinem Papa dann auch im Urlaub. Wir mussten erstmal einen Tisch finden. Findet man so im Hotel einen Tisch, der...
Fußboden. Das ist das Einzige, was hilft.
Aber cool, dass du das auch so gefeiert hast.
Ja, also das habe ich mit meinem Kumpel, mit Michael habe ich das gespielt. Wir haben das immer zu zweit gespielt und dadurch sind wir auch immer in den Regeln drin geblieben, einfach. Und das war echt eine coole Zeit gewesen. Und dann ging es in die Ausbildung und das mit dem Brettspielen wurde aber auch jetzt nicht so viel mehr. Aber wir hatten dann so eine Spielegruppe, ich, zwei Kumpel und einen Leiharbeiter, der bei uns in der Firma war. Und mit dem haben wir immer die drei gleichen Spiele nacheinander gespielt. Und zwar Ohne Furcht und Adel, kennt ihr bestimmt, ist neu aufgelegt worden als Citadels. Ja, das haben wir gespielt. Dann Zahltag, das war so ein kleiner Ravensburger Titel, den ich vor 2 oder 3 Jahren haben wir den im Urlaub nochmal gespielt. Und ich habe gedacht, hey, das Spiel, das ist doch kaputt. Das funktioniert überhaupt gar nicht gut. Wieso haben wir das so oft gespielt? Das ist irgendwie kacke. Und das war irgendwie so ein Beatspiel oder so. Da musste man irgendwie mit Baggern oder so und Kränen auf Bauprojekte bieten oder so, keine Ahnung. Ich fand es auf jeden Fall mit vielen Jahren Abstand nicht mehr so geil. Und es geht weiter, nämlich mit Die Siedler von Nürnberg. Und Die Siedler von Nürnberg ist eine sehr komplexe Catan-Variante, denn du hast 2 Spielpläne. Einmal quasi, wie man sich das vorstellt, den klassischen Catan-Plan und dann hast du Nürnberg. Und der erste geilste Punkt ist, du würfelst nicht aus, wer Ressourcen kommt, sondern es gibt ein Kartendeck. Und dieses Kartendeck sagt, was produziert und gibt immer noch ein kleines Event dabei. Und du willst eigentlich von Nürnberg aus Straßen bauen und damit andere Ortschaften verbinden, wie Prag beispielsweise. Und in Nürnberg selber bist du auch Bauherr. Das heißt, du hast einmal Siegpunkte, die du bei dem Spiel machen kannst, glaube ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, und aber auch Prestige, was nachher irgendwie gegengerechnet wird. Wenn du Prestige haben willst, musst du zum Beispiel die Mauer um Nürnberg bauen. Oder du baust, du kannst mit deinen Ressourcen nicht nur Straßen bauen, auch irgendwelche Produkte wie Ritterrüstungen oder irgendwie sowas. Ich hab's nur noch ganz grob im Kopf, ey, auch schon ewig nicht mehr gespielt. Die kannst du dann irgendwie exportieren und damit auch wieder Geld bekommen oder irgendwie sowas. Das heißt, du hast da ganz andere Komponenten. Ja, Peter?
Ich habe ja gehört, dass es das Spiel gibt. Ich habe das selber nie gespielt. Wusste auch gar nicht, was es anders macht. Ich dachte bisher, ey, ich sag einfach nur, das wäre Siedler im Nürnberg-Setting. Mhm. Oder Nürnberg, was hast du gesagt? Egal.
Nürnberg.
Irgendwas da im Süden. Aber ich finde gerade, das klingt eigentlich wie ein richtig geiler Zugang, um ein Siedler Legacy zu bauen.
Ja, das wäre es auch, weil du gehst nämlich auch hin und errichtest dann Gebäude in der Stadt und alles, ne? Also ich weiß nicht, ob es das nicht sogar die Voraussetzung war, um die Güter zu produzieren nachher, die du danach wieder exportierst und so. Also das macht schon ganz viel. Das hat auch natürlich dieses freie Handeln, aber auch ein Handeln, so ich glaube so ein grundsätzliches Handeln, wenn keiner wollte oder was, hast du einfach 3-1 getauscht, was man irgendwie mit den Häfen aufmachen kann beim normalen. Das war was. Das war auch geil. Ich habe das jedes Mal gefeiert. Wir haben das quasi einmal in der Woche haben wir uns getroffen. Und irgendwann, wie das mit Leiharbeitern so ist, war der halt weg. Und dann ist auch so ein bisschen die Spielrunde zerbrochen. Und dann haben wir das nicht mehr weitergespielt. Aber wir haben das wirklich sehr oft und recht lange gespielt. Immer in dieser Reihenfolge. Und das fand ich cool. Und das war so das erste Mal, dass man so einen fixen Abend hatte. Fixen Sachen, die du gespielt hast, mit immer den gleichen Leuten. Das hatte ich vorher nicht und das habe ich auch bis heute eigentlich nicht mehr. Weil die Leute, mit denen ich jetzt immer spiele, die wechseln immer durch. Auch wenn wir eine so eine WhatsApp-Gruppe haben. Keine Ahnung, da sind mittlerweile 12 Leute drin, aber wir sitzen trotzdem immer nur mit 3-4 Leuten hier, was ja auch cool ist. Mehr bringt ja meistens gar nichts bei den meisten Spielen. Ja. Und ja, was haben wir denn noch? Ich habe hier so viel aufgeschrieben. Dann kamen Filme. Ich habe keine Brettspiele mehr gespielt. sondern Filme geguckt. Filme geguckt, Filme geguckt, Filme geguckt, Filme geguckt, Filme geguckt. Ich bin von der Arbeit nach Hause gekommen. Ich hatte um 3 Feierabend, meine Frau hat um 5 Feierabend. Das Erste, was ich gemacht habe, ich bin nach Hause gekommen, habe mir irgendeinen Film reingezogen. Da hatte ich irgendwie Bock drauf. Das habe ich bestimmt 2-3 Jahre gemacht. So, wo meine Frau zu Hause war, hatte ich dann schon einen Film geguckt. Und das war halt so ein Hobby von mir. Ne, wie es jetzt Brettspiele sind, ich will alles über Brettspiele wissen, war damals halt, ich habe mir neue Filme angeguckt, ich habe mir alte Filme angeguckt, wollte plötzlich alles nachholen. Hongkong-Filme, also so Action-Filme aus Hongkong, so aus den 80er, 90er Jahren und so. Das war dann echt interessant. Und mit meiner Frau...
Man muss dazu sagen, damals war das ja wahrscheinlich noch richtig aufwendig, du konntest es ja nicht einfach streamen.
Das war hart. Deswegen habe ich eine gigantische DVD-Sammlung. Ich bin früher über Flohmärkte gegangen, habe keine Brettspiele gekauft, sondern ich bin von mir auf die Rheinaue gefahren zum Flohmarkt, weil ich wohne hier in der Eifel und es gab eine Zeit, da wurde alles an Filmen, wo mehr als eine Fingerspitze Blut drin war, einfach geschnitten. So. Und das waren so die 90er Jahre. Und wenn du einen Film ungeschnitten gucken wolltest, dann musstest du den irgendwo als DVD dir organisieren. Und da die oft indiziert waren, sind die halt nicht im Verkauf, sondern du musst einen Händler haben, der dir unter der Ladentheke, das ist nicht illegal, aber der darf die nicht aktiv anbieten. Und dann bist du halt über Flohmärkte gegangen, hast eben diese Filme gesucht, dass du diese ungeschnittenen Filme bekommst, Actionfilme, wo du heute sagst, ja, der ist ab 16, ohne weiteres. Und früher war der halt indiziert. Gell? Weil da wurde irgendjemand einen Kopf abgehackt oder was in irgendeinem Film, da war direkt hier eine ganze Szene weg und klar kannst du den so kaufen, aber dann war das auch wieder das Hobby, auf die Jagd zu gehen halt, den mit der Szene zu bekommen, wo der Kopf halt ab ist, ne? Naja, ich mag trotzdem keine Horrorfilme, ich mag Actionfilme. Ja, trotzdem mit meiner Frau und irgendwann kam dann der Switch, wo Spiele mehr gemacht haben. Am Anfang mit meiner Frau haben wir sehr viel so mit Freunden Partyspiele gespielt. Eben dieses Cranium, was du eben verwechselt hast, wo du mal kneten musst, du musst eine Frage beantworten und du hast dann halt einen Spielplan und kommst dann vor. Das, sowas wird meistens in Teams gespielt oder hier Tabu Extrem, wo du dann halt auch dieses kleine Stofftierchen hattest, wo du irgendwie pantomimisch dann irgendwas erklären musst.
Knut.
Okay, wusste ich gar nicht mehr, wie der heißt. Oder Schlag den Raab. Beispielsweise das Spiel haben wir auch super viel gespielt. Einer gegen alle. Oder das Rayman Raving Rabbits Partyspiel, wo du auch so viele Komponenten hast und dann hast du immer so eine kleine Spielkarte und dann spielt ein Spiel drauf und dann machst du immer so Minispiele. Und das haben wir ganz viel in der Gruppe gespielt, halt so Spiele. Und der echte Switch, dass ich mich dann wirklich von den Filmen wegbewegt habe und dann Richtung Brettspiele, war halt die Zeit um 2010 rum wahrscheinlich, wo immer mehr Kickstarter kamen und du gemerkt hast, dass die Brettspielwelt sich ändert, dass plötzlich mehr passiert, dass es so viel plötzlich zu entdecken gibt an Sachen, die nicht einfach nur ich laufe mit meinem Männchen von A nach B sind, sondern dass Spiele plötzlich mehr gemacht haben wie davor. Ich kann das gar nicht so richtig beschreiben, aber das ist der Moment, der mich geprägt hat, als ich realisiert habe, was Brettspiele eigentlich alles können und was man sich alles ausdenken kann, was ein Brettspiel in mir auslösen kann und was für Mechaniken sich die Leute ausdenken. Und das ist halt so der Punkt, der mich bis heute prägt und der mich auch dazu bringt, ein Spieler zu sein, der ein Spiel nicht 100-mal spielen will, wenn es da nicht was Neues zu entdecken gibt, sondern der nimmt sich lieber das nächste Spiel, liest sich die Regeln durch und spielt das dann. Also wenn ich ein Spiel oft spielen will, dann brauche ich entweder eine Kampagne oder was Legacy-mäßiges oder immer irgendwas, was ich da neu reintun kann. Ich bin nicht der, der sagt, ich will immer weiter tiefer entdecken, dass dieses Spiel, nur dann, wenn es mir immer wieder ein Häppchen was Neues gibt. Es gibt natürlich Spiele, die das machen, gerade komplexe Spiele, da denkst du, ja, ich probiere es mal heute so, ich probiere es mal heute so und so. Aber grundsätzlich ich will immer wieder was Neues. Und das ist halt das, was, glaube ich, mich geprägt hat. Und das kam halt sehr spät. Alles davor hat mich irgendwie in eine Richtung gedrängt, aber das hat mich nicht echt geprägt. Weil sonst wäre diese Phase mit den Filmen beispielsweise gar nicht aufgekommen. Da haben wir auch gespielt, so Mitteldinger. Die Spiele haben mich vorher halt nicht dazu gebracht, mich in diesen Sog reinzubegeben.
Ja, aber das habe ich eben, als du das erzählt hast, mit HeroQuest wieder zu entdecken auf dem Flohmarkt. Das habe ich bei mir selber auch ganz lange beobachtet, dass ich das total faszinierend finde. Ne? Und alle Spiele, die ich gerade erzählt habe, ne, Sagerland, wie blöd auch immer das ist, oder Hotel, Spiel des Lebens, HeroQuest, waren ja alles Sachen, die ich scheinbar auch in dem Moment schon richtig faszinierend fand. Aber dieses Momentum zu sagen, ich muss das selber besitzen, das gab es ja gar nicht. Ich hätte dann zu Hause zu meinen Eltern gehen können und sagen können, Alter, es gibt dieses Spiel, das brauche ich auch. Das hatte ich gar nicht. Ich fand einfach nur diese Welt schon immer, glaube ich, total faszinierend und spannend. Das habe ich nämlich gerade auch noch mal gedacht. Also mir sind noch zwei, drei Punkte noch mal eingefallen gerade, während ihr alle so geredet habt. Die würde ich noch mal gerne gleich hinten ranhängen wollen. Damit. Genau, aber ich glaube, ich fand diese Welt des Spielens und so Spieleläden schon immer faszinierend und toll, dass es das gibt. Ich erinnere mich zum Beispiel, dass es bei uns im Dorf diesen typischen Tante-Emma-Laden gab, wo es dann Süßigkeiten, diese typischen Schulhefte, Zeitschriften, ne, das typische kleine Lädchen, wo es halt alles Mögliche gab. Und dann gab es irgendwann zum Beispiel damals das erste White Dwarf, dieses Warhammer-Magazin stand da aus. Warhammer 40K, ne, dieses Tabletop-Spiel und... Also auf jeden Fall gab es dann auf einmal ein Magazin, was quasi Nerdkultur bedient hat, nämlich White Dwarf. Und ich weiß, ich stand dann, habe diese erste Ausgabe gekauft. Die habe ich auch bis heute immer noch hier. Es ist so ähnlich wie deine Siedlerpackung, einfach nur dieses Teil zu behalten. Und das war auf einmal nochmal wieder die nächste Welt, die sich aufgemacht hat. Es gibt irgendwie Tabletop-Spiele, die man natürlich in meinem Kaff keine Chance das zu kriegen. Ne? Bremen war die nächste Großstadt. Ich glaube, selbst da gab es das nicht. Ich erinnere mich aber, dass ich dann mit meinen Eltern und einem Kumpel mal irgendwie einen Tag in Hamburg war und mich Bekannten gesucht habe und ich irgendwie mitkriege habe, dass es da einen Laden gibt. Dann musste ich unbedingt zu diesem Laden fahren, mir einfach nur diese Figuren anzugucken. Und ich glaube, ich habe mir da auch irgendwas gekauft, nur damit ich das zu Hause anmalen kann und was mich damit beschäftige, mit dieser Materie. Am Anfang, Daniel, fand ich diese Frage, was hat euch eigentlich geprägt, so ein bisschen, ja, keine Ahnung, halt, ich habe mal Siedler gespielt, wir haben Risikoren gemacht, so ein bisschen, ja, schon wieder diese Frage. Aber wenn man tatsächlich in die Prägung guckt und sagt, was war da eigentlich, dann merke ich, wie viel ich eigentlich immer gespielt habe. Also da war immer irgendwas. Ne? Also ob es jetzt ne, durch Dennis eben nochmal stimmt, wir haben andauernd Karten gespielt in der Schulzeit oder wer hat das gesagt? Ich glaube, Dennis war es. Entschuldigung. Oder dann ist mir eingefallen, wir haben selbst so Sachen wie, kennt ihr Pinschern? Sagt euch das was?
Nein.
Nee.
Das hieß bei uns so, man hat so in der Schulpause, hat man so Münzen gegen die Wand geschnipst und man musste möglichst nah dran liegen bleiben. Und wer dann aber eine andere Münze getroffen hat, der durfte die wieder einsammeln und so. Und das hat man dann halt mit Pfennigen gespielt. Und also irgend so ein Blödsinn war halt immer da.
Hört sich wie ein Schlag den Rabspiel an.
Ja, ist es irgendwie. Aber sowas hat man dann in der Pause gespielt, mal in 5 Minuten Pause. Los.
Geil. Ja, cool.
Ja, also sorry nochmal für den weiteren Ausflug, aber da fallen mir einfach dann doch noch viele Sachen ein.
Ja, cool. Ist ja aber doch, ja, bei allen irgendwie was zutage gekommen, vielleicht.
Ja, wir können bei Thomas genau benennen, wo das Sammeln angefangen hat. 50 ja. Mark! Ach komm her, geht schon.
Ja, ja.
Jetzt haben wir alle unseren Seelenstrip hier gemacht.
Ja, ist so. Ist so. Ja, okay. Wollen wir das Thema dann damit abschließen?
Oh ja.
Oder hat jemand noch was auf dem Herzen? Ist noch was allen gefallen?
Nicht so wirklich.
Okay. Die Pause ist lang genug, um Nein zu sagen.
Ja, die war gut.
wir haben noch ein kleines Thema, ein Running-Thema oder so, was uns vielleicht in nächster Zeit länger begleiten wird, Peter. Sag mal, was hast du dir ausgedacht?
Ich jetzt, ne? Naja, also ich habe ein Problem. Mein Problem ist, ich habe zu viele Brettspiele und ich kaufe zu viele Brettspiele. Jetzt habe ich mir überlegt, ich brauche so ein bisschen vielleicht so eine öffentliche Bloßstellung. Ich brauche Social Shaming.
Das
und zwar habe ich mir überlegt, ich werde
ich
jetzt...
Ich kann dir Emma ausleihen.
das kommt von alleine, glaube ich.
Okay.
Mein Pile of Shame ist einfach viel zu groß und der wird auch nicht kleiner, weil ich kaufe einfach neue Spiele, dann spiele ich die vielleicht mal. Aber dadurch, im Endeffekt wächst der Pile of Shame eher, als dass er kleiner wird. Und jetzt habe ich mir überlegt, ich werde jetzt hier jede Folge ankündigen, wie groß ist mein Pile of Shame? Ist er gewachsen? Oder was ist auch passiert? Ne? Vielleicht sind ja sogar 3 Spiele runter, aber 5 wieder drauf. Dann ist das ja im Endeffekt ein +2. Das heißt, es wird jetzt neuerdings ab sofort per jetzt die Rubrik mein Pile of Shame hier geben, der einfach nur mal ganz kurz berichtet, was ist passiert. Vielleicht erzähle ich auch über die Spiele, die rauf und runter gegangen sind. Das müssen wir mal gucken, wie das in die Folgen passt und wie viel Zeit das einnimmt. Aber ich hole jetzt mal kurz mein Handy raus, öffne BG Stats und guck mal, was ich hier unter Unplayed Owned Games habe, welche Zahl da steht.
Vorab, ich schlage vor, wir raten jetzt alle einmal.
Oh, das finde ich gut.
So komplett random, weil das kann ja
mit
eine
einem
Zahl
Spiel
sein.
Zusätzlich bitte, das ist ein Bonuspunkt.
Also ich fange nicht an, weil die Idee war gut, deswegen darf ich als Letzte.
Dann mache ich es jetzt so, wie ich euch hier sehe, rückwärts. Dann bist du nämlich als Letztes dran, Lisa.
Juhu.
Und dann würde Dennis anfangen.
Natürlich. Ich sage mal 35.
Und hast du eine Idee, welches Spiel dabei sein könnte?
Ich sag jetzt einfach mal hier Ham Helsing Spiel.
Ich kommentiere das noch nicht. Ich warte mit der Auflösung warte ich noch. Thomas ist als Nächstes.
Okay, also welches Spiel? Ich müsste es wahrscheinlich wissen, aber ich komme jetzt gerade nicht drauf. Ich sag aber, das ist mehr wie 35. Sagst du 50. Aber ich kann kein, welches Spiel wäre drauf? Du hast bestimmt schon mal jetzt im Smalltalk immer mal wieder gesagt, das habe ich, aber ich habe es noch nicht gespielt, aber mein Kopf ist gerade irgendwie leer, deswegen kriege ich das nicht hin.
Daniel.
Ja, ich muss gerade mal überlegen, wie viele Spiele hattest du eigentlich insgesamt und du musst jetzt nicht
das
verraten.
Das kann ich vorweg sagen. Das ist jetzt natürlich jetzt gemein für die anderen, aber warte. Warte, All Games ist falsch. Warte.
All Games Owned?
My Original, nee, auch nicht. Wie heißt denn das hier?
Könnte ich zum Beispiel auch gar nicht sagen, weil ich trage die Spiele zwar ein, aber wenn ich sie verkaufe, nicht wieder aus. Bin ich zu faul für. Also die sind bleiben für mich immer owned.
Ach so, da.
Das heißt,
Thomas
das Problem,
hat 3000 Spiele.
Ja, ungefähr.
Also offiziell, laut Beachy Sets, habe ich gerade 400 Spiele und 205 Erweiterungen.
Okay.
Krass, ja, aber dann bleibe ich bei meinen 50 und es ist wahrscheinlich zu niedrig.
Genau, deswegen gehe ich auf 51. Aber dedizierte Spiele, die du immer genannt hast, hast du vielleicht dieses polnische Hochzeitsspiel bekommen und vielleicht noch nicht gespielt?
Nee, habe ich nicht mitgenommen. Ich weiß, was du anspielst, das haben wir auf der Messe gespielt zusammen, ne? Oder ich habe es gespielt, ja.
Du hast es gespielt, ja.
Nee, habe ich nicht mitgenommen, ja. Hätte ich aber auch schon gespielt, ja, habe ich ja mit dem Autor angespielt.
Ja, das erzählt er aber nicht.
Ach, natürlich.
Wenn die Packung noch zu ist.
Spielt ja, ist gespielt.
Ja, ich muss auch dazu sagen, nee, das mache ich gleich. Lisa.
Also ich sage, du hast 70 auf deinem Pile of Shame und darunter ist Children of Colossi.
Okay, den Punkt hast du, weil die 70 sind tatsächlich, ihr schätzt schon, also ich finde 70 Spiele wäre wirklich hart pervers, oder? Es ist zwischen Thomas und Dennis, es sind nur 43. Aber
ja,
die Spiele sind halt einfach 43 Spiele, damit kann man eine komplette Sammlung aufbauen, weißt du? Also ja. Das ist einfach viel zu viel.
Aber dann bin ich am nächsten dran, oder?
Aber ich habe
den Bonuspunkt von Lisa nicht.
Ja. Ich weiß auch nicht, was du mit dem Punkt jetzt machst, aber du hast ihn.
Juhu, ich freue mich einfach, ihn zu haben.
Setze ihn weise ein.
Ja.
Und ich muss auch sagen, bei Beachy Stats sind auch tatsächlich so Titel da drin, die ich theoretisch schon mal gespielt habe, wie ein Siedler von Catan. Aber seitdem ich tracke, habe ich halt niemals wieder Siedler gespielt. Also ist das so ein bisschen Augenwischerei vielleicht, aber wir nehmen jetzt die 43 und damit arbeite ich jetzt. Also, mal gucken, was nächste Folge passiert ist. Da habe ich ja auch schon wieder Spiele gekauft, die unterwegs sind hierher und noch nicht in der App sind. Achso, und Dennis, Ham Helsing ist falsch, das habe ich schon gespielt.
Ich fand er zu cool, um es auf seinen Stapel zu legen.
Sagen.
Na cool. Mein erstes gelocktes Spiel jemals war am 01.01.2022. Ich habe davor natürlich auch schon gespielt, aber ich habe davor nie gelockt. Und das war Micro Macro Crime City, weil wir das über Silvester gespielt haben.
Cool. Ich habe vorher alles über Excel getrackt und nicht alles übertragen in die Apps.
Ja, du bist auch mein echt ein Nerd, ne?
Ja, aber absolut, ja. Deswegen hasse ich ja auch Macs und Apple, ne? Weil die können ja eigentlich kein Excel, hast du selbst gesagt. Und Excel ist halt nonplusultra.
Cool. Peter, war es das? Also Peter wischt gerade.
Ich versuche nach unten zu scrollen, um zu wissen, was das erste Spiel war. Wie hast du das so schnell rausgefunden?
Ich habe das aufgeschrieben hier auf meinen Zettel, aber wie gesagt, da stand so viel, das habe ich einfach übersprungen.
Ich finde, diese Pile of Shame-Geschichte sollten wir mal so als Running Gag für uns alle auch reinbringen, weil ich würde gerne mal wissen, wie viel ihr noch so...
Bei mir macht das gar keinen Sinn, weil es wären definitiv mehr. Das liegt aber auch manchmal an meiner Art, Spiele zu kaufen. Weil, zum Beispiel, mein aller aufwendigstes Print and Play, was ich je gemacht habe, war Mikrokosmos. So, Mikrokosmos, ich habe da Stunden dran gebastelt. Der 3D-Drucker lief stundenlang für die ganzen kleinen Raumschiffe und so. Das liegt in einer weißen Schachtel unten im Schrank. Das heißt, die ganze Arbeit, die ich da reingesteckt habe, ist für die Verbannung gewesen, quasi. Weil es kommt so halt selten auf den Tisch. Dabei, also wenn ich es dir jetzt zeigen würde und wir würden spielen, würdest du direkt sehen, ist selber gebastelt, aber sieht schon irgendwie gut aus, ne? Weil ich habe das alles dann nochmal extra bedruckt und alles top. Jetzt habe ich das aber bei eBay Kleinanzeigen gesehen. Zusammen mit einer ganzen Kiste für 22 Euro. Und zwar die Version, wo auch noch die Playmat mit drin war. Und dann waren noch andere Spiele mit Playmats dabei, so kleine Kartenspiele. Und dann habe ich jetzt quasi durch diesen Kauf von diesen 22 Euro, weil ich dieses eine Spiel haben wollte, hätte ich direkt schon wieder 9 Spiele auf dem Pile of Shame. Die waren zwar jetzt einfach dabei, aber sie sind halt nun mal da. Und das passiert halt. Ne? Und das sind jetzt quasi 9 Spiele auf einen Schlag, die jetzt einfach auf den Pile of Shame kommen. Aber die habe ich jetzt nicht gekauft, einfach nur, damit sie da liegen, sondern ja, war halt quasi mehr oder weniger ein Unfall.
Ich liebe es, dass Peter immer noch scrollt.
Anstatt durch die Apps zu scrollen.
Das ist aber umständlich. Muss ich jetzt
ist ein Computer, ein Ding und du ziehst das einfach runter und dann bist du in einer Sekunde da.
Ist doch aber eigentlich ein schönes Folgenende, ne? Und wenn er nicht gestorben ist, dann scrollt er noch heute.
Peter hat morgen
Tennisabend. Gaia-Projekt ist es.
Gaia-Projekt, wann?
12. November 2017.
Boah, krass. Ja, da musstest du ja auch bedeutend länger scrollen wie ich. 5 Jahre länger scrollen, das ist ja hart. Also da habe ich noch gar nicht über sowas nachgedacht überhaupt. So dieses Tracken davon.
Das mache ich nicht.
Und Dennis macht es halt bis heute nicht.
Nein.
Und Daniel hat 2017 noch nicht gespielt.
Genau, und 2024 am 1.1. habe ich angefangen zu tracken, weil ich wollte das ganze Jahr über tracken. Ich wollte, glaube ich, 100 Spiele in dem Jahr gespielt haben. Das allererste Spiel, was wir getrackt haben, war Artischocken.
Das habe ich sogar schon mal gespielt. Ja, cool.
Ist auch gut.
Cool. Gutes Spiel.
Ja, cool. Okay, also wie ist denn die Stimmung? Ich glaube, es ist warm und ihr wollt alle schlafen oder noch was zocken oder so.
So langsam.
Mit so einem Kraftwerk vor der Brust ist das anstrengend, sage ich dir.
Es ist so komisch, eine Folge ohne Spielebesprechung zu machen.
Genau, aber trotzdem, bevor wir abrappen, möchte ich noch einen Shoutout machen. Und zwar, ich war auf den Spieletagen in Bad Neuenahr-Ahrweiler. Und ich möchte jedem nur mal ans Herzen legen, sich das mal anzugucken. Also es ist wirklich eine super schöne Location in einem Kloster in Bad Neuenahr-Ahrweiler. Das wird vom Brettspielheld, einem Spielegeschäft in Bad Neuenahr-Ahrweiler, organisiert. Und da ist auch noch irgendwie eine Stiftung dahinter. Und die hatten halt draußen im Innenhof von dem Kloster ganz viele Tische aufgebaut im Kloster. Es war natürlich auch letztes Wochenende schon sehr, sehr heiß. Und da wir in einem historischen Gebäude gespielt haben, damals war halt noch nicht so mit, lass mal Buntglasfenster einbauen, die man kippen kann oder öffnen kann. Die waren halt früher einfach nur eingebaut. Das macht die Sache natürlich nicht besonders einfach, das dann zu klimatisieren oder überhaupt einen Durchzug so ein bisschen da reinzubekommen. Trotzdem super cooles, coole Organisation, auch mittlerweile mit vielen kleinen Verlagen, die da drin waren. Spiel das Verlag war da, Board Game Raccoon war da, Feuerlandspiele war da, Nice Game Publishing war da. Und da gibt es dann eine ganze Menge Spieleerklärer. Es gibt eine Spieleausleihe, wo man sich dann eine ganze Menge Spiele ausleihen kann. Ist halt schon mittlerweile wie so eine kleine Messe. Und kann ich einfach nur mal empfehlen, da vorbeizukommen. Ich bin da tatsächlich alleine hingefahren. Und hab gedacht, du findest schon jemanden. Ich wollte eigentlich zu Benny von Board Game Raccoon, weil ich mit dem noch ein bisschen was zu quatschen hatte. Und wollte aber natürlich auch den Tag da verbringen. Meine Frau und meine Tochter haben aber logischerweise gesagt, wir fahren lieber ins Schwimmbad bei 30 Grad, anstatt uns jetzt den ganzen Tag da zum Spielen hinzusetzen. Und ich wurde Gott sei Dank von einem super netten Pärchen adoptiert, mehr oder weniger. Es war sowas, ich bin halt durchgegangen mit meinem Rucksack, hab mir mal so alles so angeguckt und sie hat mich dann so angeguckt, die Frau. Und ich dachte so, okay, sie guckt bestimmt hinter mir jemanden an, weil du wirst ja normalerweise nicht so angeguckt, so fragend, ne? Und ich bin erstmal weitergegangen. Ich habe da nichts zu gesagt und bin dann erstmal hingegangen, habe danach noch mit Benny geredet, bin dann wieder vorbei und dann hat sie mich wieder angeguckt. Es war nur 5 Minuten später oder so. Und dann bin ich so hingegangen, so, hallo? Ja, hallo, du siehst so verloren aus. Willst du mit uns mitspielen? Ja, würde ich machen. Und das war voll cool, weil dann haben wir den ganzen Tag einfach zusammen gespielt. Also mit dem ihr Mann und nachher kam auch noch ihr Bruder mit dem Sohn und dann haben wir echt einen super schönen Tag da verbracht und das war auch wieder so ein Punkt, wo ich so als relativ introvertierter Mensch, der ich dann bin, echt froh war, dass jemand dann so auf mich zugekommen ist und mich dann quasi da mitgenommen hat. Und den ganzen Tag haben wir uns auch gut verstanden, immer Spiele gefunden, die wir auch alle zusammen mochten. War echt, echt, echt eine coole Zeit und echt, echt ein cooles Pärchen. Dafür, wenn ihr das jemals hört, danke, danke. War echt ein tolles Ding.
Witzig.
Hast du aber nicht dein Merch getragen?
Natürlich.
Sehr vorsichtig reinhören müssen.
Wer weiß.
Ich fand.
Wer weiß.
Ich fand es vor allem ganz schön, dass du adoptiert wurdest, nachdem wir ja am Anfang erfahren haben, was mit deinen Eltern passiert ist.
Ja, ja.
Schließt sich der Kreis.
Ja,
ja, da schließt sich der Kreis. Ist so. Ich hatte halt.
Musstest du aber echt lange warten.
Ja, 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 ja. Das war es auch hart gewesen in der Zeit dahin. Ja, ich hatte jetzt nochmal, bevor wir jetzt upgraden, noch eine ganz lustiges, weil ich halt so. Sie hat mich halt so angeguckt. Ich war halt so, ich habe gedacht, die meint ja nicht mich. Das war vor allen Dingen deswegen, weil ich bin mit meinem Bruder Fahrrad gefahren. Und wir sind auf der Straße gefahren und dann kamen Motorradfahrer vorbei und die waren alle am Winken. Und ich sage, hey, warum winken die? Naja, bin ich mal freundlich und wink so zurück, weil normalerweise grüßt ein Motorradfahrer doch keinen Fahrradfahrer. Und mein Bruder und ich so mit der Hand immer allen gewunken, so der ganzen Kolonne, bestimmt 20 Motorradfahrer. Und dann sind wir um die Kurve gefahren und guckten und dann waren zwei Frauen, die auch Motorradfahrerinnen waren, die einfach nur am Rand standen. Und die haben eigentlich die gegrüßt und gar nicht uns.
Nein, 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 nein.
Und sowas sitzt dann tief. Ich hab mich so umgedreht und ich sag, oh nee, weißt du so, ja, das war echt, oh Mann. Weißt du, das war mir dann total peinlich, obwohl ich ja eigentlich nur freundlich war. Warum auch immer, in meinem Kopf war das dann so, oh, wie war das jetzt peinlich. Irgendwie alle haben gedacht, ne, die, ach, keine Ahnung.
Ist doch besser hier als jede Therapiestunde, oder? Wir können eigentlich alle unsere Psychologen abblasen.
Ja.
Hier geht's los.
Genau. Aber diesmal in Bad Neuenahr-Ahrweiler war tatsächlich ich gemeint.
Okay, schreibt in die Kommentare, was waren eure peinlichsten Momente oder auch wenn ihr es einfach haben wollt, was hat euch als Spieler geprägt?
Ja, genau. Eins von beiden, sucht es euch aus.
Ja.
Okay, dann Peter ist da. Peter, beste Abmod für heute.
Och, Diggi. Das habe ich so lange nicht mehr gemacht, ne? Schreibt uns Kommentare, habe ich gerade schon erwähnt, ne? Auf Spotify am einfachsten. Das lesen wir immer und antworten auch meistens drauf. Ansonsten könnt ihr uns erreichen über Instagram und auch per E-Mail an podcast@qualitydowntime.com. Und lasst gerne Sterne da und bewertet uns und empfehlt uns weiter. Und es freut uns, wenn ihr weiter zuhört und macht das weiter so und genießt den Sommer und spielt viel. Und das war's von mir.
Hast du Instagram? Instagram?
Damit habe ich angefangen. Hör mir doch mal zu. Fuck.
Okay, also, ich höre dir noch nicht mal zu anscheinend.
Ja,
Mann,
ja.
Mann.
Ja, also
ihr habt auch eine Ehekrise,
ja,
ne?
Ja, das war's von uns. So. Nächstes Mal wieder mit Spielen. Also mehr von Spielen. Tschüss. Ja.
Tschüss.
Tschüss.
Viel Spaß. Ciao.
Wer das hört, würfelt nur Sechsen.